Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge des Jahres. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start ins neue Jahr. Und wir wollen heute natürlich starten mit den Megatrends 2025. Wir wollen einen Ausblick wagen auf die spannendsten Themen dieses Jahr. Und darüber spreche ich wieder mit meiner Schwester Tumay. Hey Tumay.
Hey Theo, 2025, ich kann es gar nicht glauben. Ja, also irgendwie hat man ja früher gedacht, 2025 würden wir schon mit Hoverboards durch die Gegend fahren oder im Weltraum irgendwelche tollen Dinge machen. Ganz so weit ist es noch nicht, aber wir haben auf jeden Fall ein paar echt spannende Trends mitgebracht. Als erstes wollen wir aber trotzdem einen ganz kurzen Blick auf unsere Aktien werfen, oder?
Ja, genau. Wir wollen kurz einen Recap machen, also auf die Super 6 Aktienperformance vom letzten Jahr. Das lief ja wieder extrem gut. Microsoft letztes Jahr plus 14% der Low Performer. Apple plus 35%. Alphabet plus 36%. Amazon 46%. Meta plus 69%. Und Nvidia mit plus 180%. Das heißt, in Summe sind wir letztes Jahr bei den Super 6 63% im Plus. Im Jahr davor waren es sogar 108%. Das heißt, jemand, der Anfang 2023 in die Super 6 investiert hat, also einfach nur überall ganz doof ein Sechstel reingesteckt, hat sein Geld mehr als verdreifacht in gerade mal 24 Monaten.
Okay, und das heißt dann für 2025 einfach so weitermachen oder wie schätzt du das ein?
Ich denke, die Super 6 sind auch dieses Jahr wieder top aufgestellt. Das Börsenjahr ist so ein bisschen langsam gestartet, aber ich bin da insgesamt eigentlich recht zuversichtlich. Man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass jetzt jedes Jahr die 60% hochgehen oder sogar um 100% wie in 2023. Aber mein Fokus ist dieses Jahr auch wieder ganz stark auf den Super 6. Also ich werde da wahrscheinlich wieder einen Großteil meines Geldes investieren bzw. investiert lassen. Natürlich auch mit dem großen Fokus auf Nvidia. Ich spreche ja immer über die Super 6, also dass wir es quasi gleich verteilen. Ich selbst habe es aber natürlich nicht gleich verteilt, sondern habe einen ganz großen Fokus auf Nvidia und bin da natürlich ein bisschen stärker konzentriert. Und dann habe ich vielleicht noch so 10%, sage ich mal, Spielbudget, die ich vielleicht in kleinere Aktien stecken werde, vielleicht in neue Börsengänge wie CoreWeave oder vielleicht auch ein bisschen in Bitcoin. Aber ich denke, auch 2025 wird wieder ganz stark geprägt sein von den Super 6. Und wenn wir auch gleich auf unsere Megatrends schauen, dann werden wir sehen, dass bei vielen von diesen Megatrends jetzt auch gar nicht so unglaublich neue Startups zum Start sind, sondern es auch einfach wieder nur Projekte der Super 6 sind oder die da auch ihre Hände im Spiel haben.
Also letzten Endes läuft dann vielleicht doch wieder viel auf Nvidia hinaus. Bei diesen Megatrends auch natürlich viel Motor, ja, die KI ist. Also, aber da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Möchtest du einen kurzen Abriss geben, was in den nächsten, ja, so 30 bis 60 Minuten, je nachdem, wie lange wir brauchen, Thema sein wird?
Also, ich möchte gerne über 10, 11 Megatrends sprechen für 2025. Mit einem relativ breiten Spektrum. Das heißt natürlich, KI wird ein großes Thema sein. Wir werden über Robotics sprechen. Wir werden auch über ein paar Medien- und Social-Media-Trends sprechen. Und wie habe ich die sozusagen gesammelt? Also auf der einen Seite halte ich natürlich selbst meine Augen und Ohren immer offen und mache mir meine Meinung drüber, was dieses Jahr spannend sein könnte. Auf der anderen Seite konsumiere ich natürlich auch ganz viele Podcasts und habe mir eben verschiedene Prediction-Podcasts auch angeschaut. Einmal vom All-In-Podcast, von Prof. G, von Hardfork, von Big Technology Podcast, also alles Podcasts, die ich auch selber ganz gut finde. Und da hat man eigentlich so gesehen, dass die relativ deckungsgleich waren, was die großen Themen angeht. Und damit ihr euch jetzt die ganzen 5 amerikanischen Podcasts nicht anhören müsst, habe ich die so ein bisschen aggregiert und natürlich auch noch meine eigene Meinung eben auch noch mit hinzugefügt.
Ja, also dann fangen wir doch einfach mal an mit dem Thema KI-Videos, ja, KI-generiertes Videomaterial, das ist ja jetzt etwas, was man auch immer häufiger sieht und angeblich hat man jetzt schon 60%, habe ich gelesen, KI-Content auch auf den Social-Media-Plattformen. Wie sieht das denn aus? Kann Hollywood bald einpacken? Werden KI-Tools jetzt die Filmstudios ersetzen?
Also 60% KI-Videos glaube ich noch nicht online und wenn dann nicht komplett KI, sondern vielleicht ein bisschen KI bearbeitet. Wenn wir über KI-Video-Tools sprechen, dann geht es auf der einen Seite um KI-Tools wie eben Sora. Sora habe ich selbst eben auch in den Ferien so ein bisschen ausprobiert. Das gibt es ja aktuell leider nur in den USA, das heißt, da braucht man einen VPN-Client, um es zu nutzen, aber echt sehr, sehr gut von der Usability und von den Ergebnissen. Und dann gibt es ja neben den, ich sag mal, 2D-Video-Tools, ja auch noch diese World Models, wie zum Beispiel von World Labs. Da geht es ja darum, dass man eben nicht nur Videos produzieren kann, also nicht irgendwelchen Leuten, die da irgendwie rumlaufen, sondern eben auch wirklich so 3D-Games, 3D-Landschaften, Simulationen. Und der Sinn und Zweck davon ist jetzt eben nicht nur, um Videos zu produzieren, sondern eben auch, um Content zu produzieren für Gaming, für Virtual Reality, aber auch, um die physische Welt zu simulieren. Denn wenn wir nachher zum Beispiel über Robotics sprechen oder über ja, selbstfahrende Autos, da geht es eben auch darum, dass man sagt, okay, gut, kann man jetzt eben eine Autofahrt zum Beispiel simulieren? Kann man simulieren, wie vielleicht eine bestimmte Strecke eben aussieht, wie es aussieht, wenn Fußgänger über die Straße laufen? Und das kann man eben mit diesen World Models machen. Von daher glaube ich, dass wir da sehr, sehr viel Content sehen werden, der aber über Social Media oder auch meinetwegen Filmproduktion hinausgeht, sondern eben wirklich uns auch in die physische Welt irgendwann führen wird.
Ja, was ich jetzt zum Beispiel auf TikTok ganz oft sehe, ist Werbung für KI-generierte Avatare über Caption. Also das ist das, was ich jetzt irgendwie ist das in meinem Feed gelandet. Und da sagen täuschend echte Menschen, hallo, wirst du es glauben, ich bin KI generiert, ich bin ein Avatar und das kannst du auch. Und tatsächlich finden da schon Diskussionen statt, dass die Leute nicht glauben, dass das ein KI-generierter Avatar ist, sondern dass sie sagen, das ist doch ein echter Schauspieler, der nur behauptet, ein KI-generierter Avatar zu sein und das ist hier alles Fake und so weiter. Ich glaube, teilweise wird das jetzt auch eine große Diskussion sein, wie viel man noch glauben kann, was man so als Videomaterial sieht und wie das gekennzeichnet werden muss. Aber klar ist, dass man hier natürlich sehr, sehr viel, ja, Geld spart an Produktionskosten und auch ganz andere Möglichkeiten hat, surreal oder sehr aufwendige Dinge darzustellen, die man vorher durch reines Bühnenbild oder durch reines Maskenbilden nicht dargestellt bekommen hätte.
Also definitiv. Also ich denke, auch wenn es um sowas geht wie Location Shoots, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich möchte ein Video machen und es soll aber jetzt, keine Ahnung, in New York spielen oder in den Bergen oder so.
Oder auf dem Mars zum Beispiel.
Dann ist ja nicht extra in die Berge fahren oder auf dem Mars, um jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10 Sekunden da Video aufzunehmen. Das ist, glaube ich, auch ganz okay, das mit KI zu simulieren. Avatare, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe selbst meinen Avatar ja schon bestimmt seit Ewigkeiten, also seitdem es die Technologie gibt. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht so im Einsatz, weil ich dann ja immer noch denke, gar nicht mal unbedingt das Thema, dass er nicht irgendwie perfekt ist, sondern ich denke, wir werden jetzt irgendwann so stark von KI-Content überschwemmt werden, dass sozusagen echter menschlicher Content dann auch wieder seine, Daseinsberechtigung hat oder auf jeden Fall dann nochmal was Besonderes ist. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, wo wir uns als Creator oder als Menschen dann in Zukunft auch absetzen müssen. Das heißt, ich glaube, es wird dann sozusagen als Gegenbewegung dann eben Content geben, der definitiv echt ist und der es vielleicht auch so messy ist, ja, also so unperfekt, sowohl von der...
Müssen wir es in der Nase bohren und beweisen, dass wir keine Avatare sind, so ungefähr.
Ja, genau, dass es im Hintergrund irgendwie extrem unordentlich ist, ja, also sozusagen die nicht perfekten Sets, um eben einfach zu zeigen, okay, hier gibt's das ist jetzt eben keine KI oder eben auch Livestreams oder Live-Events. Also ich glaube, es wird eben ganz spannend sein zu beobachten, was ist jetzt eben KI, was ist dann eben die Gegenbewegung dazu. Vielleicht da noch eine spannende Anekdote. Ich habe vorgestern ein Interview gegeben, RTL Aktuell war das, und da ging es aber um einen Journalisten, der jetzt genau dann seit einigen Monaten oder Jahren eine Krankheit hat, nämlich ALS, und dadurch nicht mehr in der Lage ist zu sprechen. Aber die haben dann aus seinen alten Beiträgen quasi so eine Art Avatar oder Voice-Clone von ihm gebastelt und er kann halt immer noch schreiben, das heißt, er kann seine Gedanken immer noch verfassen und jetzt kann er aber quasi durch seinen Avatar dann immer noch arbeiten, was er sonst ja nicht könnte. Das heißt, der ist dann immer noch sozusagen im Studio zugeschaltet, aber seinen Input gibt er jetzt eben quasi per Text. Das heißt, ich glaube, bei diesen ganzen Diskussionen immer darum, KI besser als die Realität, ja oder nein, da gehen wir ja immer davon aus, dass sozusagen alle in der Lage sind, so ganz normal zu sprechen, zu hören und so weiter und zu sehen. Aber gerade wenn es auch um Inklusion oder Accessibility geht, dann glaube ich, gibt es da ganz spannende Use Cases, die ja eine extreme Daseinsberechtigung haben, die vielleicht gar nicht immer so offensichtlich sind.
Ja, krass, das ist ja zum einen total Zukunftsmusik, die heute schon Wahrheit ist, ja. Und zum anderen ist das ja quasi wie eine digitale Krücke oder sowas oder wie ein digitaler Rollstuhl, nur auf einer anderen Ebene. Du hast eine Einschränkung und du kannst aber damit immer noch arbeiten. Ich finde das total also es flasht mich jetzt total und finde ich auch toll, dass das geht und dass das dann auch so verwendet wird im Arbeitsalltag. Tolles Beispiel auf jeden Fall. Ja, kommen wir doch zu unserem nächsten Thema. Da wollten wir über KI-Agenten sprechen. Und das sind jetzt eben keine digitalen Avatare, sondern tatsächlich ja kleine Programme in jeglicher Form, die bestimmte Aufgaben übernehmen. Also könnten KI-Agenten sein. Und das bedeutet ja, dass jetzt quasi nicht nur solche Arbeiten davon betroffen sind, automatisiert zu werden oder durch Maschinen ersetzt zu werden, sondern auch Denkaufgaben. Etwas, was man früher gedacht hätte, ja, Kreativ- und Denkaufgaben, das ist etwas, was sehr menschlich ist und auch menschlich bleibt. So, ist jetzt der beste Mitarbeiter bald der, der nie Urlaub braucht und ein KI-Agent ist?
Also diese KI-Agenten, die sind auf jeden Fall gerade ein riesiges Hype-Thema. Man muss mal schauen, was tatsächlich 2025 daraus wird. Aber es ist wichtig, mal zu erklären, was das ist. Wir sind es ja alle gewohnt, mit Tools wie ChatGPT zu arbeiten. Aber die haben ja eher diese Co-Pilot-Funktion. Das heißt, wir als Menschen, wir arbeiten und die helfen uns eben dabei, sozusagen als rechte Hand. Die Idee von KI-Agenten ist aber, dass wir denen ein Briefing geben. Das muss vielleicht noch gar nicht mal so krass detailliert sein. Und die rennen von alleine los und machen das. Bestes Beispiel, ich plane jetzt gerade den Urlaub für 2025. Und das ist halt wie immer so ein Riesendesaster, weil du dann irgendwie 100 Hotels und Airlines irgendwie checken musst, was kann man da am besten machen und so weiter und so fort. Und da ist man ja echt zum Teil Stunden beschäftigt und das ist einfach unglaublich aufwendig. Und die Idee vom KI-Agenten wäre jetzt zu sagen, okay, ich gebe dir so ein Briefing, ich möchte in den Urlaub fahren nach Vietnam mit folgenden Personen, folgender Anzahl und so weiter und so fort, möchte folgende Sachen sehen. Und dieser KI-Agent, der geht dann selbstständig los, macht eben Research, vergleicht dann vielleicht auch schon Preise, macht dann vielleicht auch schon eine Empfehlung und sagt, okay, hier ist ein Airbnb besser, hier ist ein Hotel besser, hier nimmst du am besten das Flugzeug, hier nimmst du den Zug und im Idealfall bucht er dann eben auch noch für dich. Das heißt, er macht eben ganz, ganz viel. Erste Anzeichen davon kann man auch schon sehen, wenn du die neuen ChatGPT-Modelle ausprobierst. Denn wenn wir uns jetzt ChatGPT-01 anschauen, dann ist es ja so, dass man dann irgendwas eintippt und dann fängt er erstmal an nachzudenken. Das ist dann so das sogenannte Reasoning. Das heißt, da geht es nicht mehr darum, dass er jetzt irgendwie sofort irgendeine Lösung ausspuckt und sagt, okay, gut, ich wurde da quasi vortrainiert und weiß jetzt, okay, ich glaube, das nächste Wort ist irgendwie XY. Sondern es geht eben darum, dass man sagt, hier ist der Prompt, dann überlegt er kurz, überlegt vielleicht auch noch irgendwie 10 verschiedene Alternativen, was der Prompt denn bedeuten könnte, denkt verschiedene Sachen dann eben auch durch und deshalb dauert es auch manchmal ein bisschen länger. Und zum Teil gibt es jetzt ja auch schon diesen ChatGPT Pro Mode, wo dann auch tatsächlich solche Research-Aufgaben, so krasse Research-Aufgaben vergeben werden, die du sonst vielleicht, keine Ahnung, an McKinsey oder an irgendwelche Forschungseinrichtungen geben würdest. Und dann denkt das Ding halt tatsächlich Stunden oder Tage drüber nach und gibt dir dann eben die Lösung. Und in dem Fall ist es dann quasi erstmal nur ein Text-Output und der macht noch nichts für dich. Aber die Kombination aus selbstständigem Reasoning, also lange, lange nachdenken, plus dann vielleicht auch noch irgendwelche Handlungen für dich machen, zum Beispiel Reisen buchen, Steuererklärungen machen, irgendwelche Projektpläne machen oder auch Content produzieren, das wäre jetzt eben dann die Umsetzung und der nächste Schritt dieser KI-Agenten.
Okay, also das hört sich für mich so ein bisschen an wie dein persönlicher Assistent, der alles machen kann, was irgendwie digital abbildbar ist, ja, also in Zukunft, dass du kein Reisebüro mehr brauchst, keinen Sekretär, einen ja Assistenten in dem Sinne, der dir irgendwelche Dinge raussucht, deine Online-Einkäufe macht und so weiter, sondern wenn das alles in einem System wäre, könnte man das ja customizen, dass man schon ungefähr weiß, ja, ich brauche regelmäßig XYZ, Einkäufe jetzt zum Beispiel, ja, Lebensmittel oder wie du sagst, Urlaub, dann gibst du einmal ein, wie groß deine Familie ist, wie alt die Kinder sind, das würde dann quasi mitdenken und das Alter der Kinder auch immer mitrechnen für die nächsten Jahre, die ja Vorlieben, ob man jetzt gerne Backpacking macht oder lieber Luxushotels oder eine Mischung davon, würde sich das merken und dann würdest du beim nächsten Jahr einfach nur ein neues Land oder ein neues Gebiet eingeben und er hätte das alles schon voreingestellt, so ungefähr, oder wäre das idealerweise?
Genau, und dafür könnte es ja ganz, ganz viele Use Cases geben, also sowohl privat als auch im beruflichen Kontext. Beruflich ist ja auch so, dass du ja oftmals ständig das Gleiche machst. Da gibt es ja zum Teil jetzt auch schon diese Custom-GPTs, die es dir ja erlauben, gewisse Standardanalysen oder Standardtexte eben zu verfassen. Und er weiß einfach schon, was du haben möchtest. Und der Agent, der geht einfach noch weiter, insofern, dass er noch selbstständiger ist und dann eben auch gewisse Aktionen dann eben auch für dich durchführt. Weise ist es dann ja Inference. Also beim Thema KI spricht man ja mal von Training und Inference. Training ist also, ne, irgendwie Daten rein und das Modell lernt, worum es geht. Und Inference ist es Ausführen. Und jetzt verschiebt sich quasi durch diese Agenten und durch dieses Reasoning immer mehr in Richtung Inference. Das heißt, die ganzen NVIDIA-Chips, die werden jetzt zum Beispiel nicht nur beim Training sehr stark gebraucht, sondern eben auch bei der Inference. Und die Inference, da sprechen wir immer darüber, ja gut, wie teuer ist es jetzt eigentlich, wenn jetzt ein ChatGPT-Prompt dann eben gemacht wird. Und jetzt ist es so, dass dieses Reasoning halt nochmal viel, viel, viel mehr Kapazität eben verschlingt. Und es gibt ja zum Beispiel jetzt bei ChatGPT dieses ChatGPT Pro für $200 im Monat für die Power-User. Und da hat der Sam Altman von OpenAI kürzlich gesagt, dass die aktuell mit den $200 nicht kostendeckend sind. Das heißt, die Leute, die es benutzen, die verbrauchen viel, viel mehr an Rechenkapazität als diese $200. Das kostet dann vielleicht $500 oder so. Ist auf jeden Fall spannend zu sehen, ja, wie viel dann eben auch in Zukunft an Rechenkapazität dann eben verwendet wird. Und wenn wir jetzt, ne, wieder an Nvidia denken oder an andere Data Center Provider, dann könntest du dir halt in Zukunft vorstellen, dass du halt 24/7 irgendwelche Agenten sozusagen im Hintergrund laufen hast, die halt alles für dich machen. Das heißt, anstatt dass da halt irgendwie Menschen rumrennen und vielleicht irgendwie die Flüge buchen und die Hotels raussuchen, machen das dann eben Agenten. Aber bei den Agenten ist es jetzt auch nicht so, dass es irgendwie auf Knopfdruck passiert und halt von einer Sekunde das Ergebnis da ist. Die müssen halt auch bestimmte Sachen im Hintergrund machen, was halt wiederum viel Rechenkapazität und auch viel Strom verbraucht.
Ja, also mir fallen gleich 1000 Use Cases ein für meine Arbeit. Ich hätte zum Beispiel gern einen Agenten, der selbstständig jeden Morgen alle meine Outlook-Mails durchforstet und mir nur die wichtigsten ausspuckt und schon automatische Antworten auf so nicht so denkrelevante E-Mails dann rausschickt. Das wäre zum Beispiel mal ein Use Case, den ich sofort verwenden würde. Aber gut.
In dem Zusammenhang, also, vielleicht in dem Zusammenhang noch ganz spannend, der Jensen Huang hat ja auch vor ein paar Tagen auf der CES eine Keynote gegeben, hat da ganz viel über Robotics und auch über KI-Agenten gesprochen. Er hat übrigens dann auch über die Entwicklung von KI gesprochen. Und zwar hat er gesagt, okay, es gibt irgendwie 4 Stufen von KI. Es gibt sozusagen Perception AI, das ist sozusagen bestimmte bestehende Inhalte analysieren, die es halt schon gibt. Keine Ahnung, oder sowas wie Google meinetwegen, ja. Eine Suchmaschine ist irgendwie Perception AI. Dann gibt's Generative AI, ChatGPT, neue Inhalte generieren. Das nächste nennt er dann Agentic AI, also das mit den Agenten, dass sie eben selbstständig Sachen machen können. Und der nächste Schritt ist dann eben die Physical AI, also AI in der echten Welt, wie dann eben auch Roboter, über die wir gleich sprechen werden. Aber im Zusammenhang mit den Agenten hat er dann gesagt, naja, HR-Abteilung der Zukunft ist eben nicht die HR, die Menschen einstellt, sondern die Fachabteilung, die eben KI-Agenten einstellt. Das heißt, du zum Beispiel als Fachabteilung, du sagst, okay, ich habe bestimmte Sachen, die ich halt gerne machen möchte. Und dann sagst du, okay, ich möchte gerne Agenten einstellen und ich kann hier vielleicht diesen Agenten buchen von OpenAI, der eben bestimmte Sachen für mich macht. Aber der Agent, der ist ja auch nicht kostenlos, sondern der verbraucht ja irgendwie auch Rechenkapazität. Und dann könntest du sagen, okay, dieser Agent, der kostet mich jetzt irgendwie 500 € im Monat, was aber billiger wäre als zum Beispiel ein Mensch, der 2.000 € im Monat kostet oder 4.000 € im Monat. Das heißt, in Zukunft wirst du halt tatsächlich ein Team haben, was eben besteht aus 10 Personen, in Anführungszeichen, und 5 davon sind halt Menschen und 5 davon sind die Agenten, die du halt quasi über eine Agentur, in Anführungszeichen, eingestellt hast.
Gut, also dann wird es nicht nur eine HR-Abteilung geben, Human Resources, sondern eine AIR-Abteilung, AI Resources oder Agent Resources oder sowas. Die Leute, die müssen sich dann wahrscheinlich weniger mit Psychologie und so weiter auskennen, sondern mehr mit Agentenskills, IT oder keine Ahnung, was das dann für eine, ja, was das für ein Bereich ist, ob das dann Linguisten sind vielleicht auch oder so interdisziplinäre Linguisten, Psychologen, ITler, also auf jeden Fall spannend, welche Skills man dann braucht, um das auch zu bewerten. Oder ob man dann einfach blind den Beschreibungen der Agenturen vertrauen muss, die dann sagen, ja, für diesen und jenen Use Case empfehle ich dieses und jene Tool zum Beispiel. Möchtest du noch was dazu sagen zu dem Thema Agenten? Nee. Okay, gut, dann machen wir Upskilling, Tietz. Ja, unser nächstes Thema, auch total wichtig, und zwar KI-Upskilling. Also wir wissen ja, dass Unternehmen, die irgendwelche technologischen Fortschritte verpennen, ja, wie zum Beispiel Kodak mit der Digitalkamera oder Nokia mit den Smartphones, irgendwie sang- und klanglos untergehen oder es zumindest sehr, sehr, sehr schwer haben, da wieder Fuß zu fassen. Und die neue Technologie, die wichtig ist, damit Unternehmen zukunftsfähig bleiben, scheint derzeit ja die Fähigkeit zu sein, mit KI-Tools umzugehen. Sind KI-Skills jetzt wirklich das neue Lesen und Schreiben oder ist das nur ein Add-on und ein Hype, der wieder vorbeigehen wird?
Also KI-Tools sind extrem wichtig und jeder von uns sollte eigentlich jeden Tag mit KI-Tools arbeiten. Genau, ich arbeite ja mit vielen Unternehmen zusammen im Bereich KI-Upskilling und auf der einen Seite finde ich es sehr, sehr gut, immer mehr Unternehmen das eben auch zu einer Priorität machen. Auf der anderen Seite bin ich immer noch entsetzt, ja, dass aus meiner Sicht 90% der Unternehmen da noch gar nichts machen und die KI-Kenntnisse sind, sag ich mal, eher rudimentär. Also die meisten kennen ChatGPT, können das vielleicht so, ich sag mal, so 2 von 10 benutzen, also 3 von 10 vielleicht, aber können eben viele Advanced Features wie Datenanalyse nicht nutzen, können keine eigenen GPTs bauen, können keinen Voice-Mode benutzen, können eben nicht mit größeren Dokumenten arbeiten. Auch bei den anderen Tools, zum Beispiel, Online-Recherchen zu machen, Präsentationen zu bauen, Videos zu bauen, Bilder zu bearbeiten und so. Ich glaube, da ist einfach noch sehr, sehr wenig Wissen vorhanden, sehr wenig Tools vorhanden. Auf der anderen Seite sehen wir eben Companies wie in den USA, die eben sagen, hey, jeder, der bei uns anfängt, kriegt ein KI-Pflichttraining, weil ohne KI kommst du hier nicht weiter. KI ist genauso wichtig wie Office zu benutzen, Google zu benutzen, das Internet zu benutzen oder eben lesen und schreiben. Und ich glaube, die Einsicht, dass es super wichtig ist, die wird sich bei immer mehr Unternehmen durchsetzen. Ganz, ganz vielen aber auch nicht. Also wenn ich jetzt sage, dass 90% da nichts machen, sind es vielleicht in 2025 dann nur noch 85%, die da nichts machen. Und die haben natürlich einen riesen Nachteil gegenüber den Companies, die da was machen. Deshalb spreche ich immer von diesem KI-Skill-Gap, also einfach dieser Lücke, diesen Unterschieden im Skill-Level. Oktober 2022, ChatGPT war neu. Wir waren alle bei einem Skill-Level von 0. Mittlerweile sind die meisten eben bei 1 oder 2 und einige wenige halt bei 8 oder 10, ja. Und der Abstand wird immer größer, je mehr Features eben dazukommen und je mehr Tools dazukommen. Von daher denke ich, dass KI-Upskilling für uns alle immer total wichtig ist. Und auf der einen Seite musst du halt die Basics lernen. Auf der anderen Seite entwickelt sich das auch stetig weiter. Und auch ich selbst muss mich ständig weiterbilden und muss dann eben auch lernen, okay, was genau können eigentlich die neuen GPT-Models oder was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Sora und Runway meinetwegen, wenn es um das Thema Videokreation geht. Also es ist einfach ein Thema, wo man immer am Ball bleiben muss, das auch total viel Spaß macht. Also das ist, man muss einfach nur die Zeit dafür machen. Aber gerade bei Unternehmen sollte es eine riesen Priorität sein, denn du musst effizienter werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch einen riesigen Fachkräftemangel. Das heißt, da geht es noch gar nicht mal um die Diskussion, okay, können wir jetzt irgendwie 20% Leute sparen, weil wir jetzt plötzlich KI nutzen, sondern die meisten kriegen ja noch nicht mal ihre aktuellen Sachen erledigt, weil sie einfach nicht genug Personen haben, die das Ganze können. Und deshalb ist es, glaube ich, aus meiner Sicht einfach ein absolutes Muss, als Unternehmen das zu einer Priorität zu machen, die Leute einfach fit zu machen in Sachen KI. Und auch jeder für sich selbst sollte das auf jeden Fall zu einem seiner Vorsätze machen für dieses Jahr. Und dann auch durchziehen, also nicht so wie Sixpack und so, ne, oder jeden Tag ins Fitnessstudio, sondern eben tatsächlich gut werden in KI.
Gut, aber hier muss man ja auch sagen, dass es auch ein bisschen begrenzt ist, diese Aussage, KI-Skills in das neue Lesen und Schreiben, auf bestimmte Branchen oder auf bestimmte Tätigkeiten, die ja mit Digitalem zu tun haben. Also natürlich hat es noch weitere Auswirkungen, man sollte generell ChatGPT benutzen können und so weiter, aber also es gibt ja auch jede Menge Bereiche und Berufe, da ist es tatsächlich nicht so wichtig wie Lesen und Schreiben. Also ich denke da an Friseure, alles was mit Pflege zu tun hat, alles was mit tatsächlich Produktion zu tun hat und so weiter. Also wo hands-on irgendetwas getan werden muss und das nicht im digitalen Bereich ist. Also klar, du kannst jetzt natürlich sehr viel Zeit sparen, indem du Chatbots einsetzt statt irgendwelche Customer Service Leute, die da irgendwelche sich ständig wiederholenden Anfragen beantworten. Trotzdem würde ich sagen, beschränkt sich das doch auch auf gewisse Branchen und auch auf gewisse Hierarchiestufen, oder?
Würde ich so nicht sagen. Also auch wenn du jetzt Friseur bist, ja, benutzt du in deinem Alltag ja auch Google, ja. und willst ja auch irgendwas lernen und möchtest dich ja auch fortbilden, möchtest ja auch gewisse Sachen eben auch erledigen. Und wenn du die einfach schneller erledigen möchtest, deine Steuererklärung als Friseur, dann wäre es
ja
auch
Urlaub
besser,
wenn du, ja, oder
auch besser,
sonst
wenn du dann besser in KI wärst, ja, oder irgendwie Übersetzung oder ähnliches. Also klar, brauchst du jetzt irgendwie weniger als jetzt eine Person, die den ganzen Tag Analysen macht und jetzt programmiert oder so oder Research macht. Aber mehr oder weniger wird jeder eben KI gebrauchen können. Und ich glaube, dass der Benefit natürlich für die Knowledge Worker am größten ist und dass natürlich auch der Nachteil am größten ist für die Knowledge Worker, wenn sie es eben nicht
absolut
können, im Vergleich zu anderen Leuten, die da super fit sind.
Ja, und aber wie gesagt, also hier ist die Gefahr in Anführungsstrichen, wenn man sich nicht upskillt, wie du gerade gesagt hast, für die Knowledge Worker größer. Andere überleben auch ganz gut, ohne sich jetzt da abzuskillen. Aber bestimmte Branchen, die müssen das einfach, also weil die das sonst verpennen und dann einen starken Wettbewerbsnachteil haben.
Und beim Thema KI, ja, also ich bin ja eher ein positiver Mensch, ja, und möchte gar nicht immer so diese Angstkarte spielen von wegen, oh, ihr müsst jetzt alle Angst haben, dass KI euch euren Job wegnimmt und so weiter, ne? Aber gerade wenn es jetzt auch um das Thema Skill geht, ja, sagen wir mal, du hast einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin und, sag mal, die verdienen irgendwie 5.000 Euro im Monat, ja, und dann siehst du halt irgendwann, ja, okay, die könnte echt den doppelten Output bringen, wenn die halt einfach, oder 20% mehr Output bringen, wenn diese Person eben KI-Tools nutzen würde. Und dann ist halt da jemand anderes, oder ein Freelancer, die benutzen halt KI-Tools und sind einfach dann viel kostengünstiger. Oder tatsächlich gibt es halt irgendwie diese KI-Agenten, die halt für 500 Euro im Monat halt erhältlich sind. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, es gibt halt schon viele Routineaufgaben und viele, Sachbearbeiter-Tätigkeiten. Also ich mache auch viele Routine-Tätigkeiten, ne? Also ich möchte mich jetzt gar nicht da irgendwie groß irgendwie abheben irgendwie davon, dass jetzt irgendwie nur sozusagen nur in der Bürokratie oder sowas, in der Verwaltung jetzt einfache Tätigkeiten anfallen. Bei jedem fallen einfache Tätigkeiten an. Aber irgendwann wird jemand die Entscheidung treffen und sagen, ja, Moment mal, also 5.000 Euro für die Person finde ich eigentlich zu viel. Ich fände es besser, eine andere Person einzustellen, die für 5.000 Euro mehr machen kann. Ich fände es besser, eine Freelancerin einzustellen, die mir das Ganze für die Hälfte macht. Oder ich stelle tatsächlich einen KI-Agenten ein, eben diese Stelle zu besetzen. Und vielleicht ist es auch gar nicht unbedingt, dass ich sage, ich entlasse jetzt jemanden, sondern ich sage vielleicht, okay, wenn die Stelle ausläuft, werde ich die Stelle nicht mit einem Menschen neu besetzen, sondern mit dem KI-Agenten oder eben mit dieser Freelancerin oder mit einer neuen Person, die eben sehr gut in KI ist, ja. Genau. Also von daher glaube ich, ne, wie gesagt, also egal, wie man jemanden am besten motivieren kann, ja. Wie sagt man immer, Zuckerbrot und Peitsche. Also entweder, dass man sagt, okay, ich sehe die Upside davon, das zu machen, oder ich sehe die Downside davon, das nicht zu machen. So oder so, sollte man sich sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigen.
Ja, und als letzter Punkt, was mir dazu noch einfällt, was ja super krass ist, ist, dass der Aufgang von KI in natürlicher Sprache ja dazu führt, dass unsere Kinder zum Beispiel damit ganz natürlich aufwachsen werden. Also die werden viele Umwege, die jetzt unsere Generation gehen muss, gar nicht gehen werden müssen. Ja, also irgendwie upskillen und irgendwelche alten Sachen lernen, wieder vergessen, wie man Dinge gemacht hat und so weiter, sondern die können einfach mit irgendwelchen Agenten sprechen. Ganz normal, wie sie mit einem Menschen sprechen, und dann werden diese Aufgaben durchgeführt. Es gibt ja auch Feedbackschleifen, die es vorher nicht gab. Wenn du vorher irgendwas Falsches in Google eingegeben hast oder irgendwelche falschen, Befehle irgendwo eingegeben hast, dann hast du einfach kein Ergebnis bekommen. Und hier kannst du ja mit dem System sogar sprechen und es fragen, wenn ich jetzt das und das will, was soll ich dich denn am besten fragen? Oder kannst du mir das nochmal irgendwie besser rausspucken und so weiter und so fort. Also das heißt, du kannst ja mit den neuen Systemen sogar lernen, wie du damit umgehst. Und da werden unsere Kinder oder die nächste Generation auf jeden Fall einen riesen Vorteil haben, ohne sich irgendwie strukturiert upskillen zu müssen.
Genau, definitiv. Und die werden natürlich die alten Workflows dann ziemlich absurd finden, weil die jetzt denken, hä, Moment mal, warum macht man das oder warum hätte man das?
10 Krücken, ja. Ja, also super spannendes Thema auf jeden Fall und auf jeden Fall auch viel mehr Zeit wert, aber wir wollen ja heute über viele, viele Megatrends sprechen. Einer davon ist autonomes Fahren, Robotaxis habe ich hier stehen. Also ich stelle mir das idealerweise so vor, dass autonome Fahrzeuge immer wissen, wo sie hin müssen, möglichst gar keine Parkplätze brauchen, einfach dahin fahren, wo ja sie gerade gebraucht werden. Man kann vielleicht mit Apps irgendwo eingeben, hey, ich stehe gerade da und da, pick mich auf in 2 Minuten und der Verkehr läuft flüssig, ja, die Geschwindigkeit wird angepasst, man weiß, wo welche Lücke wann sein wird und die Autos fahren da einfach hin. Wird Autofahren bald nur noch irgendwie ein Liebhaber-Hobby sein?
Also es gibt ja allerhand von Zukunftsszenarien, in denen man sagt, okay, also in 10 Jahren wird niemand mehr einen Führerschein machen, ja. Und tatsächlich, also ich kenne viele, ja, die jetzt gar nicht mal so jung sind, aber viele so Gen Z oder junge Millennials, die halt immer in der Großstadt gewohnt haben, die haben zum Teil keinen Führerschein oder haben einen Führerschein, aber sind seit 5 Jahren kein Auto mehr gefahren, ja. Also kenne ich super viele davon. Klar, die haben jetzt noch keine selbstfahrenden Autos, aber die sind es natürlich schon jetzt irgendwie gewohnt, zumindest jetzt kein Auto zu fahren. Und ich glaube, dass Robotaxis, der Unterschied ist ja, selbstfahrendes Auto ist ja zum Beispiel ein Auto, ein Tesla meinetwegen, den du dir kaufst, der vor deiner Garage steht, den du einfach nur nicht selbst fahren musst. Und ein Robotaxi ist ja einfach, was du dir halt bestellst. Und diese Robotaxis zum Beispiel von Waymo, die haben ja letztes Jahr so den großen Durchbruch erlebt. Ich habe es ja vor ziemlich genau einem Jahr ausprobiert. Vor einem Jahr auf dem Weg zum Super Bowl nach Las Vegas habe ich ja einen Zwischenstopp in San Francisco gemacht und bin dann zum ersten Mal mit diesen Waymo-Robotaxis gefahren. Und das fand ich ja irgendwie super cool, ja, weil ich es zum ersten Mal gemacht habe. Die ersten, ne, irgendwie einfach die App aufgemacht, genauso wie du so bei FreeNow oder Uber irgendwie einen Wagen bestellst. Da habe ich mich reingesetzt, die ersten 2 Minuten noch voll so excited. Und dann in der 3. Minute schon langweilig, ja.
Weil ich ja irgendwie auf dem Handy rumgedaddelt, ja.
Genau, und dann irgendwas ganz anderes gemacht oder sowas, ja. Und dann Excitement schon wieder vorbei. Genau, und damals dachte ich noch, okay, damals war es noch so, da musstest du irgendwie auf einer Warteliste sein und nicht jeder konnte das benutzen und so. Und mittlerweile ist es total Mainstream. Ich habe jetzt gelesen, dass in San Francisco zum Beispiel diese Waymo-Taxis bald schon den ähnlichen Marktanteil haben werden wie Uber, also wie normale Taxis. Und die expandieren in immer mehr Städte in USA, vor allem an der Westküste. Das heißt, es ist nicht nur so ein experimentelles Ding jetzt in San Francisco, irgendwie bei den Tech-Hipstern und Early Adoptern, sondern es wird ziemlich, ziemlich schnell Mainstream. Und ich glaube, das wird einfach eine gigantische Industrie werden.
Ja, wie ist denn das? Gibt es da schon irgendwelche Studien und Untersuchungen, wie sicher die sind, ob die mehr Unfälle produzieren, ob die überhaupt Unfälle produzieren, wie sie entscheiden, zum Beispiel, ja, die Oma überfahren oder das Kind überfahren, so dieses typische Dilemma, was dann oft angebracht wird. Wie entscheidet so ein Algorithmus? Also wird das viel diskutiert oder fahren die jetzt einfach so in der Gegend herum und das ist eigentlich relativ unaufgeregt, wie das eingeführt wird?
Also die machen deutlich weniger Unfälle als normale Menschen, denn normale Menschen können auch Fehler machen oder texten nebenbei oder sind besoffen oder bekifft oder sonst was. Also den menschlichen Taxifahrern darf man ja auch nicht unbedingt darf man auch nicht vertrauen. Da gibt es ja auch viele Leute, die unangenehme Interaktionen haben mit menschlichen Taxifahrern, ne? Ja. Oftmals auch Frauen. Die
ich wollte es gerade sagen, also als Frau würde ich lieber in ein Robotaxi steigen, um ehrlich zu sein.
Genau, das gibt es auf jeden Fall, diese Präferenz schon. Was ganz interessant ist, ist, dass du diese selbstfahrenden Autos ja irgendwie trainieren musst. Da kommt wieder Nvidia ins Spiel. Also Jensen Huang hat dann ja auch wieder über autonomes Fahren erzählt. Und da passieren 2 Sachen. Also auf der einen Seite, also du hast quasi das KI-Modell und den Algorithmus. Und dann hast du das Auto, was es ja ausführen muss. Das heißt, auf der einen Seite hast du diese riesigen Datacenter für Milliarden von Dollar, wo halt die ganzen Verkehrsdaten und Bilder und so weiter wie einfließen, um die Modelle zu trainieren. Aber das Auto selbst, das muss dann ja auch einen Computer sozusagen an Bord haben, um eben schnell Entscheidungen treffen zu können, ohne jetzt mit der Cloud verbunden zu sein. Das ist der Unterschied zwischen Cloud Computing und Edge Computing. Das heißt, du brauchst Rechenpower und die Rechenpower ist entweder in der Cloud oder sie ist sozusagen im Gerät drin, in der Edge. Nvidia macht dann beides. Das heißt, die sagen, okay, hier zum Beispiel, wenn du jetzt theoretisch jetzt Mercedes wärst, ja, dann würdest du sagen, okay, im neuen Mercedes-autonomen Auto, da steckt im Auto ein Nvidia-Chip drin, aber gleichzeitig werden im Datacenter eben die Modelle dafür dann eben trainiert. Und gleichzeitig hat Nvidia jetzt zum Beispiel auch eine Engine, die halt auch sozusagen Bilder simulieren kann. Was bedeutet Simulation? Wir haben ja vorhin über diese World Models gesprochen und über die physische Welt. Da geht es eben darum, dass du sagst, okay, du könntest jetzt theoretisch jetzt sagen, okay, ich fütter mein Modell mit echten Verkehrsdaten. Zum Beispiel von Teslas, und wir haben ja irgendwie ganz viele Teslas auf der Welt, die Kameras haben. Und wenn ich all deren Daten irgendwie einfüttere, dann habe ich sozusagen Real-World-Daten. Aber diese Daten sind extrem teuer zu generieren. Und vielleicht hast du manchmal nicht genug Daten. Also vielleicht lebst du irgendwie, keine Ahnung, in Kalifornien und da schneit es halt nicht so besonders oft. Das heißt, du hast de facto keine echten Bilder von Kalifornien im Schnee. Aber es könnte passieren. Und jetzt könntest du eben mit diesen Real-World-Modellen, diesen World-Models halt simulieren, wie es denn wäre, wenn jetzt in Los Angeles Schnee liegen würde. Und dann fütterst du sozusagen diese synthetischen Daten, nennt man das, in die Modelle ein, damit die Modelle dann eben auch wüssten, okay, was würden wir denn machen, wenn es jetzt auf einmal an dieser Kreuzung in Beverly Hills jetzt vereist wäre, was müssen wir denn da machen? Ne? Und da produzierst du sozusagen synthetische Daten, kombinierst die mit echten Daten, schmeißt die in dein Datacenter rein, dort wird das Ganze simuliert und gleichzeitig brauchst du halt quasi den Chip im echten Auto, dann eben in Echtzeit diese Entscheidung treffen zu können. Das heißt, das ist halt super, super spannend, finde ich, wie diese Sachen sozusagen Hand in Hand gehen. Edge Computing, Cloud Computing, Trainingsdaten mit echten Daten, Simulation. Und Jensen, ne, will natürlich seine Chips in Zukunft verkaufen. Und er sagt eben, okay, selbstfahrende Autos, nächster Trillion-Dollar-Market für KI, der sozusagen in der physischen Welt stattfindet und jetzt überhaupt nichts mit ChatGPT und so weiter zu tun hat, aber aus seiner Sicht auch wieder eine Riesen-Opportunity ist.
Also Mobilität ist ja sowieso auch ein Riesenthema. Ja, ich überlege gerade, ob selbstfahrende Autos wirklich so die Lösung sind, die man anstreben sollte. Weil wenn ich mir überlege, was da alles beim Autofahren kognitiv so vor sich geht bei einem Fahrer und alles, was du jetzt gerade gesagt hast, welche Daten da und auch hypothetische Daten da eingespeist werden, gebraucht werden, es passiert ja in Echtzeit auch einfach wahnsinnig viel. Da kann einfach ein Hund auf die Straße laufen, nebenbei kommt halt vielleicht noch Tatütata von hinten, das ein System vielleicht gar nicht hört und zuordnen kann. Dann musst du dann irgendwie auf die Seite fahren, trotzdem dem Hund ausweichen und weißt noch, ja, da vorne ist gerade Stau oder keine Ahnung irgendwas. Ich frage mich gerade, ob es dann nicht schlauer wäre, wirklich eher auf solche neuen öffentlichen Verkehrsmitteln umzusteigen, wie diese Pods in Magnetbahnen oder irgendwie sowas, ja, Schwebebahnen oder keine Ahnung, und die Autos komplett abzuschaffen, statt da auch nochmal in dieses Verkehrsding mit lauter so vielen Unwägbarkeiten hinein zu investieren. Also du wirst ja nicht auf einmal jetzt alle Autos abschaffen und autonome Fahrzeuge haben. Das wäre ja noch das Sicherste, weil dann jedes mit jedem verbunden ist und weiß, wo fährt was herum. Aber solange noch so viele Menschen unterwegs sind und die Straßen noch überquert werden können und nicht abgeschottete, ja, Bahnen oder Schienen oder sowas sind, kann da einfach viel zu viel passieren. Und wenn du das alles mit einberechnen musst, dann hast du ja Stromverbrauch und Rechenpower ohne Ende, was da gebraucht wird.
Also ich glaube, alles, was der Mensch macht, kann wahrscheinlich die KI besser machen. Das heißt, ich glaube, solange wir Straßen haben, was ja, glaube ich, schon plausibel ist, du kannst jetzt ja zum Beispiel jetzt in München jetzt nicht überall eine Magnetbahn irgendwie bauen. Also die brauchen ja schon irgendwie 30 Jahre, um jetzt irgendwie
in Karlsruhe, ja,
irgendwie zu bauen, ein paar Kilometer irgendwie, ja. Also da sind wir nicht besonders gut drin. Also ich glaube, da ist es irgendwie ganz gut, die bestehenden Infrastruktur zu nutzen und wahrscheinlich tatsächlich diese selbstfahrenden Autos auf die Straßen zu bringen. Wobei ich mich dann wieder frage, wie lange das in Deutschland eben, ne, dauern wird, bis das jemals kommt. Und Europa ist ja eh wieder alles irgendwie ganz stark reguliert. Darüber haben wir ja schon öfter gesprochen. Das heißt, auch da wieder, glaube ich, können wir wieder in einer Welt leben, wo vielleicht selbstfahrende Autos in USA vollkommen normal sind und in Europa vielleicht undenkbar noch für Jahrzehnte.
Ja, also spannendes Thema auf jeden Fall und werden wir weiterverfolgen, wenn sich da was tut. Also ich dachte auch gerade spontan an das Apple-Auto, weil du auch Edge Computing gesagt hast. Apple ist ja sehr gut darin, aber hat das Auto trotzdem eingestampft. Vielleicht graben sie es ja wieder aus. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Ja, dann kommen wir von Robotaxis zu Robotics. In der Industrie sind Roboter ja eigentlich schon ja sehr, sehr lange im Einsatz. Also keine humanoiden Roboter, woran man immer denkt, wenn man das Wort Roboter hört, sondern Roboterarme, keine Roboter, die irgendwie repetitive oder gefährliche Aufgaben machen, Roboter, die in giftigen Umgebungen eingesetzt werden, die für den Menschen einfach ja kein Arbeitsplatz sind. Sie werden eingesetzt, um vor allen Dingen sehr präzise oder sehr monotone Arbeiten zu machen. Jetzt ist das Thema nochmal ein ganz neues, wenn die Roboter immer menschenähnlicher werden, also eher so in Richtung Androiden vielleicht schon gehen. So, bedeutet das, dass Roboter bald so allgegenwärtig sein werden wie Smartphones und dir bald deinen Kaffee servieren werden?
Auch da würde ich wieder gerne auf die Präsentation von Jensen Huang verweisen.
Also, der hat auch immer zu allem was zu sagen, ja.
Ja, ja, das, also war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Keynote, die er da gehalten hat in Las Vegas. Ach, übrigens auch wieder da, ne? Also die CES ist ja die Consumer Electronics Show. Die fängt ja immer, ja, die findet ja immer Anfang Januar statt in Las Vegas. Und auch da wieder absoluter so Rockstar-Auftritt mit einer glänzenden Krokodil-Lederjacke.
Was? Also, das muss ich mir anschauen.
Geupgradet. Und ich war ja auch, ne, letztes Jahr in Las Vegas. Und dann haben wir ja auch über diese riesigen Casinos gesprochen. Und da gibt es halt auch so ein Convention Center, weil in Las Vegas natürlich auch viele Konferenzen stattfinden. Und da war seine Keynote wieder vor 10.000 Menschen, ja, im Mandalay Bay ja, Convention Center. Auf jeden Fall sehr, sehr ausführliche Keynote. Und ich muss sagen, am Anfang fand ich die Keynote gar nicht so toll, weil sie mir ein bisschen zu lang war einfach. Die dauert halt anderthalb Stunden. Aber wenn man sich das Ganze halt in kleinen Häppchen anschaut und halt sagt, okay, wir schauen uns jetzt nur den Bereich an über Robotics, nur die Sequenz über autonomes Fahren, nur die Sequenz über meinetwegen Gaming, dann macht das alles wieder total viel Sinn und ist wieder sehr, sehr gut. Aber so als Ganzes am Stück relativ, viel einfach. Aber ich habe ja vorhin gesagt, ja, Jensen Huang spricht ja über Perception AI, Generative AI und Agentic AI. Und das ist ja alles noch in der digitalen Welt. Und dann sagt er, okay, Physical AI sind eben selbstfahrende Autos und Roboter. Ne? Das heißt, wir sind jetzt sozusagen in der Welt der Physical AI. Über selbstfahrende Autos haben wir gerade gesprochen. Selbstfahrende Autos sieht er auch als eine Art von Roboter. Also alles, was irgendwie eine Maschine ist, ist für ihn ein Roboter. Das heißt, ein Auto ist für ihn auch ein Roboter. Und ein selbstfahrendes Auto ist einfach nur eine bestimmte Art von Roboter. Wenn er jetzt aber über sozusagen richtige Roboter spricht, dann unterscheidet er zwischen den, Industrierobotern und humanoiden Roboter. Und Industrieroboter sind dann eben welche, die in der Fabrik stehen können. Zum Beispiel jetzt irgendwie Autos zusammenzubauen oder Sachen zu lackieren. Das könnte aber auch in der Medizin sein. Das heißt, Roboter, der bei einer OP hilft oder deine Augen lasert, ist natürlich auch ein Roboter. Und humanoider Roboter ist eben wirklich jemand, der jetzt im Haushalt jetzt theoretisch irgendwie, keine Ahnung, aufräumen könnte oder vielleicht auch in der Fertigung jetzt oder wie Möbel zusammenbaut oder ähnliches oder vielleicht auch einfach humanoid aussieht und der Gesellschaft leistet, zum Beispiel in Pflegeheimen. Und diese humanoiden Roboter, die gibt es zum Teil ja auch schon in Japan zum Beispiel, in Pflegeheimen, um dort eben bestimmte Tätigkeiten zu erledigen, wo es einen Fachkräftemangel gibt. Und diese Roboter, die sind halt Stand heute noch nicht so besonders intelligent. Und da kommt dann eben auch wieder dieser Dreiklang ins Spiel, den wir auch vorhin schon bei den Autos erklärt haben. Jensen sagt, okay, du musst die Roboter irgendwie trainieren im Data Center. Da muss dann eben reinkommen, okay, was bedeutet es meinetwegen, Geschirr zu spülen, ja? Und was bedeutet es meinetwegen, in der Fabrik jetzt das Auto zu konfigurieren? Das muss alles eben im KI-Modell trainiert werden. Und dann brauchst du wiederum den Computerchip im Roboter, damit der Roboter das dann eben auch wirklich selber ausführen kann. Das heißt, Jensen, also ich sage jetzt immer nur Jensen als Beispiel, aber egal, wer die Roboter produziert, wird in Zukunft dann eben, also die sehen halt Millionen von Robotern auf der Straße, nicht auf der Straße, sondern sozusagen überall. Und das sieht er auch noch als Riesenmarkt. Und Elon Musk, der will mit Tesla ja auch die, ich glaube, die heißen Optimus, so wie Optimus Prime von Transformers.
Dieser Tesla-Roboter, den man auch auf TikTok oft sieht, die weiß-schwarze Ding, was ein bisschen aussieht wie so ein Raumanzug.
Genau, so sieht er aus. Mhm. Also sie sehen halt ganz viele Roboter einfach rumlaufen in Zukunft. Und dann wird es natürlich halt am Anfang, werden diese Roboter unglaublich teuer sein. Und irgendwann wird es eben Roboter geben, die dann vielleicht, keine Ahnung, $20,000 kosten, wo sich dann vielleicht auch wirklich Privathaushalte überlegen werden. Mensch, brauche ich jetzt zu Hause den Robotergärtner? Und je smarter die Roboter sind, desto mehr unterschiedliche Tätigkeiten können sie natürlich auch machen. Ich glaube, das ist jetzt nicht irgendwas, was jetzt dieses Jahr passieren wird. Also ich glaube nicht, dass ich mir jetzt dieses Jahr statt der Apple Vision Pro jetzt den Roboter kaufen werde. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was gerade, glaube ich, sehr viel Momentum hat. Und Jensen spricht dann auch vom ChatGPT Moment of Robotics, der quasi bevorsteht. Und was er damit meint, ist, dass ChatGPT ja KI zum Durchbruch verholfen hat. Und der ChatGPT Moment von Robotics wäre dann vielleicht der erste Mainstream-Use-Case von Robotern. Genauso wie man vielleicht auch sagen könnte, dass die Waymo-Robotaxis der ChatGPT-Moment oder der iPhone-Moment für selbstfahrende Autos sind.
Gut, also diese Idee von Robotern in der Pflege, die gibt es ja schon wirklich sehr lange. Also ich weiß auch, als ich damals Volontariat gemacht habe, hatte ich einen Artikel darüber geschrieben, das ist schon über 20 Jahre her. Und da hat man sich dann dafür entschieden, die Pflegeroboter eben nicht so humanoid zu machen, damit sie nicht so gruselig sind. Oder dann gab es dann so eine kleine Robbe, so ein Roboter, ja, kam alles aus Japan. Die beschäftigen sich ja schon länger mit dem Thema. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, weil tatsächlich für viele Use Cases die Roboter dann bewusst nicht humanoid gebaut werden. Und die Probleme, die sich bei humanoiden Robotern ergeben, sind tatsächlich wirklich so, ja, nicht nur feinmotorische Sachen, Also Roboter sind ja zum Beispiel bei OPs erstaunlich präzise, aber dann wiederum erstaunlich ungeschickt, wenn es darum geht, einfach eine Spülmaschine einzuräumen. Also da werden an Unis wirklich lange, lange Jahre schon Forschungsarbeiten gemacht, wie der Roboter es schafft, ein Glas oder verschiedene Gläser mit der entsprechenden Härte anzufassen, dass es nicht zerbricht zum Beispiel, ja, und vernünftig in eine Spülmaschine einzuräumen. Also die Herausforderungen sind größer, als man meint. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was der Vorteil sein sollte an einem humanoiden Roboter, der mir meinen Kaffee serviert, wie dass das Ding einfach aus einem Roboter in Anführungsstrichen kommt, das einfach nur ein Arm ist und irgendwo aus der Küche mir so einen Kaffee rausgibt. Da wäre ich auch schon zufrieden, ja. Da brauche ich jetzt keinen Roboter, der mir sagt, guten Tag. Es reicht mir irgendein Automat, der sagt, guten Tag, haben Sie noch, have a nice day, oder mir irgendeinen motivierenden Spruch hinterherruft oder so. Das heißt, die Visionen sind vielleicht ganz nett, aber da sollte man sich vielleicht auch ein bisschen Kosten-Nutzen-Rechnung ja überlegen, ob man jetzt einen rasenmähenden Roboter braucht, der aussieht wie ein Mensch und über das nächste Kabel stolpert, oder einfach so ein Rasenmäherroboter, wie es jetzt schon gibt, wie ein Staubsaugerroboter dann verwendet.
Also bei dem Thema bin ich als Nvidia-Aktionär befangen und bin der Meinung, dass sogar jede Mikrowelle bitte sehr einen Blackwell-Chip haben sollte, ja? Überall, ja? Genau. Überall bitte einen riesigen KI-Chip.
Überdimensionierten, genau. Überkompetenten.
Ich glaube dran.
Okay, gut. Dann so viel zum Thema Roboter. Kommen wir zum nächsten Thema. Das hört sich für mich erstmal so ein bisschen gruselig an, und zwar das Thema Militär und Verteidigung. Natürlich lässt sich das nicht ausklammern. Vieles kommt ja, also viele Fortschritte kommen auch einfach aus der Militärforschung. Und KI wird jetzt natürlich leider auch in der Kriegsführung eingesetzt werden. Maschinen werden Entscheidungen übernehmen, leicht, wo vorher vielleicht tagelang oder wochenlang beraten wurde. Das übernehmen vielleicht Maschinen in Sekunden und fällen dann vielleicht Entscheidungen, die besser sind oder aber vielleicht auch schlechter, je nachdem, wie man es programmiert hat und auf welcher Basis solche Entscheidungen getroffen werden. Wäre ja auch eine emotionale Entscheidung. Jetzt fragt man sich natürlich, ist es besser oder schlechter, wenn Emotionen wegbleiben? Aber hier die große Frage, wie sicher fühlen wir uns denn, wenn Algorithmen darüber entscheiden, Freund oder Feind, oder welche Maßnahmen ergriffen werden?
Also das ganze Thema Defense nennt man es ja in den USA, also alles rund um Militär, Rüstung und Verteidigung. Das hat auf jeden Fall gerade so eine Renaissance erlebt, und da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Das eine ist natürlich klar, es gibt jetzt irgendwie, ne, KI und Daten und so weiter. Das heißt, wie kann man das jetzt eben besser nutzen für das Militär, auch Robotik, für Drohnen etc. Das heißt, der technische Fortschritt ist das eine. Das andere ist eben gerade die weltpolitische Lage, ne, mit Krieg in der Ukraine zum Beispiel. Und dann aber auch tatsächlich was Kulturelles, insofern, als dass es ja gerade einen großen Vibe-Shift gibt. Darüber müssen wir nochmal ein komplettes eigenes Thema machen. Aber Vibe-Shift bedeutet gerade, dass alles gerade so ein bisschen mehr in Richtung, ich sag mal, ich will nicht sagen negativ, aber alles in Richtung so Trump und Musk und rechts so leicht geht. Und was hat es mit Verteidigung zu tun? In der Vergangenheit war es so, dass du als Silicon Valley Engineer nicht gerne für eine Verteidigungsfirma gearbeitet hast, weil du gesagt hast, hey, Moment mal, das ist ja nichts positiv Besetztes. Ich will lieber für Google arbeiten oder ich will lieber in der Medizinforschung arbeiten. Ich arbeite jetzt ja nicht an einem Waffenprojekt oder so.
Terminator. Ich baue den Terminator.
Wie die Silicon Valley Investoren, da sagen die meisten VC-Fonds, nee, da wollen wir nicht rein investieren in Verteidigung, so wie du vielleicht jetzt nicht in die Tabakindustrie oder in die Waffenindustrie irgendwie investieren würdest. Und im Zuge dieses Vibe-Shifts, wo alles vielleicht jetzt ein bisschen rechter wird und ein bisschen Trumpier, sag ich jetzt mal, gibt es jetzt halt viele VCs, die jetzt halt auch in solche Defense-Sachen eben investieren. Und es gibt immer mehr Leute, die halt auch dort in dem Bereich gründen wollen oder für diese Unternehmen arbeiten wollen. Eines dieser Unternehmen ist ja einer der großen Gewinner des letzten Jahres an der Börse, nämlich Palantir. Das ist jetzt ein Softwareunternehmen, die ganz viel Software verkaufen an das Verteidigungsministerium, an Geheimdienste, auch ans Militär. Es gibt in den USA ein Startup, das nennt sich Anduril, also Anduril geschrieben. Das wurde gegründet von dem Parma Lucky, der früher Oculus gemacht hat, also diese Virtual Reality Brillen, die er dann an Meta verkauft hat, an Facebook. Und auch in Deutschland, haben wir ja schon mal kurz drüber gesprochen im letzten Jahr, gibt es ja das deutsche Startup Helsing, auch gegründet von meinem Studienkollegen oder den ich im Studium kennengelernt habe, der Gundert Scherf, der bei McKinsey war und dann auch im Verteidigungsministerium. Helsing ist jetzt ja auch mittlerweile schon mit über 5 Milliarden oder so bewertet.
Wahnsinn.
Also ob man es mag oder nicht, das ist halt gerade auf jeden Fall ein Megatrend. Und da kommen, wie gesagt, verschiedene Sachen zusammen. Einerseits Technologie, dann die sicherheitspolitische, geopolitische Lage und eben auch dieser Vibe-Shift.
Ja, also ich muss jetzt einfach kurz stocken, weil ich einfach viel zu viele Science-Fiction-Filme gesehen habe, allen voran eben Terminator. Die zeigen es, wenn man zu viel Militär mit KI-Robotern und so weiter macht, man dann vielleicht doch mehr Kontrolle abgibt, als einem lieb ist. Auf der einen Seite klingeln natürlich auch irgendwo Dollarzeichen und man sagt, okay, gut, hier sieht man einen Megatrend, da könnte man rein investieren, da ist vielleicht auch ja großes Momentum drin, um Geld zu machen, aber irgendwie so emotional widerstrebt es mir, da Geld reinzustecken, weil ich ja dann auch das Gefühl habe, dass ich als Aktionär das auch irgendwie fördere, oder?
Genau, aber vielleicht wird uns der Vibe-Shift dann auch irgendwann erreichen und wir wählen auch Trump und kaufen Palantir. Vielleicht kommt das irgendwie als nächstes.
Und Helsing finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen gruselig auch als Firmenname, ja. Aber gut.
Genau, ja, finde ich auch krass, ne? Nee, aber ich glaube, dass man halt alle diese Trends ja auch immer so ein bisschen, ja, natürlich immer in dem Kontext sehen muss, in der Welt, in der wir gerade leben, ja, und die Welt in 2024 ist definitiv anders als in 2020 und auch kulturell und politisch sieht es natürlich auch gerade ganz anders aus. Und, muss man halt einfach irgendwo so hinnehmen, wie es ist. Wenn du jetzt, sagen wir mal, einfach relativ nüchterner Investor bist und dir ist alles so ein bisschen egal, dann könntest du schon sagen, okay, das ist vielleicht ein spannender Trend, den ich mir als Investor zumindest mal anschauen sollte. Idealerweise sind ja natürlich auch Verteidigungssachen nicht nur negativ besetzt und machen vielleicht auch das, was der Name sagt, mehr verteidigen als angreifen. Aber klar, gibt es natürlich immer so einen fließenden Übergang.
Ja, klar. Und ich meine, es ist ja irgendwie auch immer so ein Wettrüsten. Wenn ein Land sieht, dass das andere seine Verteidigung hochfährt, ja, dann wird da dann auch aufgerüstet in allen möglichen Bereichen. Ja, ich habe da nicht so ein super Gefühl dabei, aber man kann es natürlich auch nicht ignorieren. Das nächste Thema, das wir hätten, ist Energie. Und da tatsächlich ganz dediziert Atomkraft. Denn es ist ja so, diese ganze KI-Welle, die braucht ja einfach wahnsinnig viel Energie. Nicht nur die Data Center, sondern auch alles, was damit dann betrieben wird und jegliche Anfrage, jegliche ChatGPT-Anfrage, alle Agenten, Roboter und keine Ahnung, was für technischen Dinge, Gadgets, Edge Computing und so weiter und so fort. Alles braucht einfach wahnsinnig viel Strom. Und bei den erneuerbaren Energien sind wir noch lange nicht so weit, um diesen Strombedarf zu decken. Daher ist jetzt Atomkraft wieder in aller Munde. Oder beziehungsweise bei den großen Companies, die jetzt KI vorantreiben wollen. Ist Atomkraft jetzt wirklich die Antwort auf diesen Energiehunger der KI-Systeme?
Also Atomkraft ist ja gerade in Deutschland ein Thema, das sehr emotional und leidenschaftlich diskutiert wird. Ich muss dazu sagen, dass ich da jetzt weder besonders ideologisch bin, noch jetzt inhaltlich besonders tief drin. Deshalb werde ich sozusagen jetzt eher zusammenfassen, was ich sozusagen global drüber gelesen habe. Und zwar, der Energiebedarf ist riesig, wird durch KI definitiv ansteigen und der muss ja irgendwie gedeckt werden. Was machen jetzt die großen Tech-Player? Also Microsoft hat jetzt wohl ein Abkommen geschlossen in den USA. Ich glaube, dass ein stillgelegtes Atomkraftwerk, ich glaube, es heißt irgendwie Three Mile Island oder so, in Betrieb genommen wird. Der Betreiber davon ist eine Company Constellation Energy, deren Aktie ging letztes Jahr auch durch die Decke, wahrscheinlich auch wegen dieser Meldung. Und da sagt Microsoft im Prinzip, hey, lieber Constellation Energy, das wird ziemlich teuer werden, dieses Ding wieder in Betrieb zu nehmen, aber es steht ja schon mal. Wenn du es in Betrieb nimmst, dann verpflichten wir uns für die nächsten 20 Jahre von dir dann auch diesen Strom zu kaufen, damit du eine gewisse Planungssicherheit hast. Denn es ist super teuer, halt neue Atomkraftwerke zu bauen. Das dauert halt echt, also offenbar Jahrzehnte. Das heißt, es ist offenbar gar nicht realistisch zu sagen, selbst wenn wir wollten, wir wollen jetzt irgendwie 100 Atomkraftwerke bauen. Das ist wohl offenbar gar nicht möglich. Auf der anderen Seite gibt es jetzt wohl auch Startups, die versuchen, kleine Atomreaktoren zu bauen, vielleicht speziell für Data Center, die dann offenbar auch billiger sind und schneller zu bauen. Und in die investiert offenbar gerade Google. Das heißt, da sehen wir gerade verschiedene Ansätze, dass stillgelegte oder bereits bestehende Atomkraftwerke mehr oder wieder genutzt werden sollen. Und es wird nach neuen Konzepten gesucht. Aber was offenbar nicht realistisch ist, ist, dass sozusagen traditionelle Kernkraftwerke jetzt plötzlich irgendwie 100-fach gebaut werden, weil es wohl irgendwie auch Milliarden oder zig Milliarden von Dollar kostet und offenbar irgendwie auch 30 Jahre dauert, die zu bauen. Das heißt, damit kannst du jetzt irgendwie kurzfristig den Energiebedarf auch nicht decken. Das heißt, es wird wahrscheinlich jetzt auch nicht die ultimative Lösung der Probleme sein. Aber zumindest kann man schon mal feststellen, dass gerade in US-Medien, auch von sehr vernünftigen US-Medien, viel über Atomkraft gesprochen wird. Die sehen das Ganze sehr pragmatisch, sehr unideologisch. Die sind meistens auch eher dafür. Und in Deutschland kann ich mir das halt eher schwer vorstellen, weil wir gerade erst den Atomausstieg eben vollzogen haben. Wobei ich mich auch frage, ob es da nicht auch wieder eine Kehrtwende geben wird. Einmal wegen der wirtschaftlichen und energiepolitischen Notwendigkeit. Und vielleicht gibt es auch da einen Vibe-Shift in die Richtung, dass man sagt, ja, okay, vielleicht ist der Atom doch nicht so schlimm.
Ja gut, also da fallen mir gleich mehrere Sachen ein. Also zum einen schwant mir Fürchterliches. Ich hoffe, dass man nicht auf die Idee kommt, einfach nochmal ein paar Kohlekraftwerke anzuschmeißen oder zu bauen, weil es schneller geht und noch mehr fossile Brennstoffe in die Luft zu schleudern und den Klimawandel noch weiter anzuheizen. Zum anderen frage ich mich, warum man einfach so drauf losbaut oder so sieht es für mich aus, dass man jetzt ja ein richtig cooles Tool hat. Ja, man hat jetzt plötzlich eine KI. Seit 2 Jahren hat man KI, die riesige Datenmengen, Big Data analysieren kann, die neue Lösungen generieren kann und so weiter. Warum benutzt man das nicht erstmal in Universitäten, in Regierungen und so weiter, damit auszurechnen oder sich Szenarien schaffen zu lassen, wie man denn die nächsten KIs energetisch versorgen kann? Ja, also man hat ja hier ein Tool an der Hand, mit dem man jetzt viel, viel besser planen könnte, anstatt einfach wieder drauf loszumarschieren. Und das sehe ich halt leider momentan nicht. Ich sehe, dass alle möglichen Spielzeuge geschaffen werden mit dieser Technologie, dass irgendwelche Firmen und Unternehmen versuchen, mehr Geld zu machen, weiter vorne zu sein mit irgendwelchem Entertainment-Zeug. Ja. Aber wirklich hier kurz vor knapp die großen Themen angehen und sagen, hey, Mobilität, Energie, Energiewende, wie gehen wir überhaupt damit mit dieser Technologie gesellschaftlich? Da könnte man ja genau diese Technologie dafür verwenden, um das zu planen. Aber gut, ich meine, ich sitze halt nicht in irgendwelchen UN-Gremien oder NATO oder keine Ahnung, irgendwo an irgendeiner wichtigen Stelle. Aber das sind so die Themen, die mir dazu einfallen.
Genau, am Ende wird natürlich immer da rein investiert, wo natürlich auch der Markt groß ist. Und
wo Geld ist, klar.
Hoffentlich gibt es natürlich auch einen Markt. Also tatsächlich wird ja KI auch viel benutzt für eine Medizinforschung und nicht nur, um jetzt irgendwie den TikTok-Algorithmus zu optimieren. Ich glaube schon, dass es da viele sinnvolle Use Cases gibt, aber es stimmt natürlich schon, dass man vielleicht primär darüber nachdenken sollte, vielleicht wie man jetzt erstmal weniger Energie verbrauchen kann, bevor man jetzt sagt, okay, gut, wir müssen jetzt irgendwie noch mehr Atomkraftwerke bauen, um noch mehr Energie zu verbrauchen. Genau. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt weder Experte noch besonders leidenschaftlich über das Thema, aber ich sehe einfach, dass es halt immer wieder auftaucht und dass es einfach spannend ist, wie sich halt die großen Tech-Konzerne damit beschäftigen. Und das hätte man jetzt ja vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, dass jetzt irgendwie Google sich jetzt Gedanken darüber macht, welche Atomkraftwerke sie jetzt unterstützen sollen oder wo sie in Zukunft jetzt ihren Strom herkriegen.
Ja, spannendes Thema, vor allen Dingen, wie gesagt, in Deutschland immer heiß diskutiert, vor allen Dingen, was die Entsorgung betrifft. Aber kommen wir jetzt mal zum nächsten Thema. Auch wieder hier etwas Leichteres, und zwar das Thema Podcasts. Also wir machen ja leidenschaftlich gerne unseren Podcast und Podcast ist ja jetzt ein Format, das es wirklich schon sehr lange gibt, seit 20 Jahren schon und jetzt erstaunlicherweise noch populärer ist als jemals zuvor. Woran liegt das? Warum sind Podcasts 2025 immer noch so stark im Trend?
Also Podcasts haben wirklich so eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht. Und ich glaube, ja, die einfach immer mehr Mainstream werden. Und angefangen hat es aus meiner Sicht jetzt eher mit, ja, so Sachen wie jetzt zum Beispiel, ne, also es gibt ja ganz viele verschiedene Genres, aber es gibt natürlich die ganzen, ne, so True Crime Podcasts, wo man gesagt hat, okay, das sind jetzt vielleicht was, die vielleicht einen Bedarf decken, den es so vielleicht noch nicht gibt oder den es an anderer Stelle, der so vielleicht noch nicht so gestillt wird, ja, oder vielleicht irgendwelche Nischenthemen, Nischenhobbys. Podcasts höre ich mir unglaublich gerne an. Und was man jetzt eben gesehen hat, ist, dass jetzt zum Beispiel auch im Wahlkampf letztes Jahr Podcasts ja eine Riesenrolle gespielt haben. Man hat ja immer von, ne, damals bei Obama hat man ja immer gesagt, okay, das war die Facebook-Election. Facebook hat die Wahl entschieden, damals sozusagen positiv belegt, weil man ja gesagt hat, okay, Obama hat irgendwie sozusagen Social Media gut verstanden. Danach hat man es ja eher wieder negativ irgendwie ausgelegt mit Cambridge Analytica und ne, irgendwie Facebook und so, dass die vielleicht Trump zum Wahlsieg verholfen haben. Bei der letzten Wahl waren die Podcasts vielleicht nicht ausschlaggebend, aber Trump war ja bei Joe Rogan und war bei ganz vielen auch kleineren Podcasts, also als kleiner als Joe Rogan, und hat da unglaublich viel Media bekommen. Deutlich mehr als jetzt irgendwie so ein Auftritt im Fernsehen, als bei einer TV-Debatte oder so. Und lustigerweise oder komischerweise haben es halt die Demokraten total verschlafen. Die Kamala Harris, die wollte ja nicht in die Podcasts gehen. Die hatte ja auch die Einladung bei Joe Rogan und war irgendwie der Meinung, ja, sie will, dass Joe Rogan vielleicht ihr irgendwie zu rechts ist oder dass irgendwie Joe Rogan oder dass sie vielleicht nicht so spontan oder frei reden möchte und sich halt eher an so Skripte hält, sag ich mal. Und dieses unscripted, wirklich stundenlang über Themen reden, also jetzt nicht nur im politischen Kontext, ne, aber halt auch bei diesen ganzen Podcasts, wie jetzt zum Beispiel Huberman Lab und so weiter, ne, wo es ja um Gesundheit geht. Da sieht man einfach, dass halt immer mehr Menschen sich halt ihre Informationen über Podcasts holen, dass irgendwie diese Interview-Podcasts jetzt irgendwie die neuen Late-Night-Shows sind, dass im Prinzip eigentlich keiner mehr in den USA, also, keine Ahnung, ganz, ganz wenig Leute jetzt im Vergleich sich sowas wie, keine Ahnung, Jimmy Fallon oder sowas anschauen oder die Late-Night-Show oder so, sondern sich halt stundenlang diese Podcasts anhören, die halt 3 Stunden dauern, wie von Lex Friedman, dass die Podcaster auch immer krassere Gäste bekommen, also die krassesten Politiker, dass die dann irgendwie Jensen Huang als Gast bekommen, Satya Nadella von Microsoft. Und dann gibt's ja auch noch das ganze Thema, dass ja über diese Podcast-Clips über Instagram und TikTok die Podcasts ja auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommen, viral gehen können. Wir haben im letzten Jahr über die großen Podcast-Deals gesprochen, 100 Millionen für die Kelsey-Brüder, 100 Millionen für Alex Cooper und Call Her Daddy, 200 Millionen für Joe Rogan, also auf jeden Fall ein Riesenthema. Und da werden einfach immer mehr Werbegelder auch in das Thema reingehen. Und der Prof G, den ich ja ganz gern mag, ne, der Prof G Podcast, der baut gerade einfach eine krasse Media Company auf, weil er halt verschiedene Podcasts am Start hat. Die machen irgendwie schon zig Millionen Dollar irgendwie an Umsatz. Der sagt, es gibt immer Nachfrage an Werbekunden. Die Werbepreise gehen immer weiter nach oben. Wobei man auch dazu sagen muss, dass Podcast ja so ein Medium ist. Die Einstiegsbarrieren sind relativ gering. Jeder mit dem Handy kann theoretisch einen Podcast machen, aber am Ende halten es dann ja sozusagen nur, weiß ich, 1% der Podcasts überhaupt aus, irgendwie mehr als, keine Ahnung, 50 Folgen zu machen. Und nur ein Bruchteil davon verdient eben auch Geld. Das heißt, obwohl Podcasts ein Megatrend sind, kann jetzt nicht jeder einfach sagen, okay, ich werde damit jetzt irgendwie Podcast-Millionär, sondern es werden eben wieder nur einige wenige sein, die damit aber unfassbar profitabel sein werden, die dann vielleicht zig oder 100 Millionen Umsatz machen mit vielleicht 5 Mitarbeitern.
Ja, Wahnsinn. Also vielleicht kannst du auch noch mal kurz was dazu sagen, wie denn so ein Podcast dann profitabel wird, weil die meisten Podcasts, die ich höre, die haben keine Werbeeinblendungen und viele von denen machen jetzt auch nicht krasses Product Placement in ihren Sendungen. Also das kriege ich mehr oder minder umsonst, den Content. Klar, also ein Ding ist natürlich, dass ein Podcast ja als das intimste Medium oder das intimste Format gilt, weil man so eine Stimme einfach ständig im Ohr hat und die Ansprache sehr ja persönlich ist. Also oft wird ja wie in einem 1:1 Gespräch mit dir gesprochen. Man wird auch oft geduzt. Es ist sehr nahe, dieses Format, also wie da der Podcaster mit einem spricht. Auch die Themen sind teilweise sehr persönlich, gerade was so den Mental Health Bereich angeht. Aber wie macht denn so ein Podcast überhaupt Geld?
Da gibt es verschiedene Arten der Monetarisierung. Das eine sind halt tatsächlich die Hosts, die dann eben ja einfach Sachen vorlesen und empfehlen. Zum Beispiel, also ne, wir machen ja keine Werbung im Podcast, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Werbung machen würde im Podcast für Apple oder sowas, ja, wäre das ja relativ glaubwürdig, weil die Leute wissen, dass ich gerne Apple benutze und ich dann sehr glaubwürdig erzählen könnte, warum das irgendwie ganz cool ist, ja. Und wenn Leute jetzt eben vielleicht schon seit Jahren den Podcast hören, dann hat es vielleicht auch ein bisschen mehr Gewicht, als wenn sie jetzt einfach irgendwie nur eine generische Werbung jetzt irgendwie auf Instagram sehen.
Das heißt, wir kriegen übrigens kein Geld von Nvidia, wollte ich hier mal an dieser Stelle anmerken.
Genau, ja, aber Jensen, genau. Aber Jensen könnte mich mal zum Essen einladen oder mir mal so eine Jacke mal zuschicken. Wenn er jetzt eh eine neue hat, kann er mir also mal seine alte schicken. Nee, aber dieses Host-Read Advertising, das ist natürlich ein Riesenthema. Dann kannst du natürlich auch, gibt es auch diese Werbeeinblendung, was so ein bisschen wie Radiowerbung ist. Da ist zum Beispiel so, dass Spotify dann einfach sagt, okay, Theo-Podcast, da geht es jetzt ja um Technologie und die Zielgruppe ist wahrscheinlich irgendwie zwischen 25 und 45 Jahre alt und gut gebildet und verdient irgendwie ganz gut. Also machen wir da jetzt irgendwie Werbung rein und, keine Ahnung, beteiligen den Creator vielleicht noch dran, ne? So ein bisschen so wie beim YouTube-Modell. Das wäre eben auch eine Möglichkeit. Dann ist die Werbung halt nicht vom Podcast-Host gelesen und vielleicht so ein bisschen nervig, weil Radio-Werbung mäßig. Aber dafür kannst du das dann vielleicht ein bisschen besser targeten. Und dann gibt es natürlich auch Sponsoren. Also man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, hey, dieser Podcast ist irgendwie gesponsert von, keine Ahnung, von OpenAI und ChatGPT Plus und so weiter. Ne? Das wäre eben auch eine Möglichkeit. Und klar, je mehr Reichweite, je relevanter dein Thema, desto mehr Sponsoren kannst du auch anziehen. Und da kannst du halt zum Teil richtig gute sozusagen Sätze verlangen, also TKPs, Tausender Kontaktpreise. Das heißt, 1000 Zuhörer in deinem Podcast sind zum Beispiel viel wertvoller als jetzt irgendwie 1000 Views auf TikTok, weil 1000 Views auf TikTok sind dann irgendwie für 10 Sekunden, 1000 Zuhörer beim Podcast sind vielleicht 1000 mal 45 Minuten, dann vielleicht auch noch ein bisschen intimer, dann vielleicht auch noch eine zahlungskräftigere Zielgruppe. Also es kann schon sein, dass irgendwie der Tausender Kontaktpreis, also dass sozusagen ein Podcast-Zuhörer 10-fache oder manchmal sogar 20-fache wert ist von einem YouTube-Zuschauer oder von einem TikTok-Zuschauer.
Aber wo sehe ich denn, wie viele Kontakte das sind? Also ich sehe ja bei einem Podcast immer, so und so viele Abonnenten hat dieser Podcast oder so und so viele Bewertungen. Ich sehe jetzt aber nicht so quasi in your face wie bei YouTube, ja, so und so viele Views, so und so viele Likes, so und so viele Kommentare auf irgendeiner Folge, also einer speziellen Folge, die man dann auch shared und ja, weiter verteilt und dann kommentieren sich da gegenseitig oder taggen sich Leute und so weiter. Also wie kann es sein, dass dieses Format jetzt so krass erfolgreich ist, aber alle diese Mechanismen gar nicht verwendet?
Naja, da gibt's unterschiedliche Antworten drauf. Also zum einen, also für deinen Audio-Podcast kannst du natürlich nur du selbst sehen, wie erfolgreich du bist. Aber wenn du jetzt an Werbekunden vermarkten möchtest, dann kannst du natürlich deine eigenen Spotify Analytics zeigen oder deine Apple Podcast Analytics oder wir haben ja unseren Podcast jetzt ja auch auf Podigy umgezogen. Da können wir eben auch zeigen, okay, über alle Plattformen haben wir so und so viel Zuhörer. Lieber Werbekunde, interessiert dich das, ne? Das geht irgendwie schon. Auf der anderen Seite ist ja die größte Podcast-Plattform ist ja mittlerweile eigentlich YouTube. Also da hören ja unglaublich viele ihre Podcasts an. Also die schauen sie vielleicht an, die hören sie vielleicht an. Da siehst du ja schon diese krassen Podcasts, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Joe Rogan, Caller Daddy, Lex Friedman Podcast, Huberman Lab. Solche Sachen auch wie, ne, ganz viele Sportpodcasts, die Kelsey-Brüder mit, ne, wie ist es nochmal, mit New Heights und so. Und
das ist ja schon, oder Diary of a CEO finde ich auch sehr toll.
Diary of a CEO, mega krasses Beispiel, wie krass die ihre Trailer machen, damit du in den ersten Minuten so geflasht bist und so. Ultra erfolgreich. Ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Podcasts gibt. Also das Podcast jetzt vielleicht auch eher so ein Begriff ist für Longform-Content, aber gar nicht unbedingt nur für Audio. Weil es auch durchaus Podcasts gibt, die nur auf YouTube konsumiert werden, wo die Leute vielleicht das gar nicht auf Audio anhören. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Podcasts gibt, die viel mehr YouTube-Views haben als jetzt irgendwie Podcast-Abonnenten. Und es gibt natürlich viele Podcasts, die vielleicht auch einfach nur dazu da sind, um ganz viele Clips zu produzieren. Also am Ende ist für mich Podcast einfach nur ein Format, wo sich einfach Leute unterhalten. Also du könntest auch sagen, Podcast ist eine Talkshow. Und eine Talkshow, die halt Audio-only sein kann, Longform YouTube sein kann, die meinetwegen Shortform TikTok sein kann. Ja, das ist einfach ein Medium, das relativ einfach zu produzieren ist. Wenn du es aber sehr gut machen möchtest, dann musst du sehr, sehr viel Geduld haben. Und da bin ich auch immer so ein bisschen im Zwiespalt, weil wir machen ja gerne Podcasts, aber dann ist ja halt die Frage, okay, wie viel willst du jetzt wirklich da rein investieren, um den Podcast richtig groß zu machen, um halt diese Trailer zu schneiden, um krasse Thumbnails zu machen, um das halt über YouTube zu pushen und so. Da werden wir in unserem Podcast ja kein Geld verdienen müssen, ja, deshalb machen wir auch keine Werbung. Sind wir aber vielleicht auf der anderen Seite auch nicht so motiviert, vielleicht das Maximale rauszuholen an Produktionsqualität, an Regelmäßigkeit, wenn wir jetzt halt
Trailer unseren
Podcast monetarisieren
und so
würden. Ne, wenn wir jetzt als Sponsoren hätten, dann würden wir vielleicht sagen, hey, vielleicht sollen wir den 5-mal die Woche machen, ja, vielleicht sollten wir da krasse Trailer machen und so. Und so bin ich auch immer so ein bisschen hin und her gerissen aus, auf der einen Seite liebe ich Podcasts, ich weiß, dass es ein sehr, sehr gutes Business sein kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich viel einfacher, jetzt sagen wir mal, Reichweite zu generieren durch Short-Videos. Ne, wenn du ein gutes TikTok machst, dann kann es irgendwie 1 Million Leute erreichen. Allein um jetzt, keine Ahnung, 10.000 Zuhörer von einem Podcast zu bekommen, wirklich, wirklich schwierig. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, hey, 10.000 Zuhörer Podcast ist viel mehr wert als ein TikTok-Channel mit 1 Million Follower. Da ja, bin ich auch noch sozusagen unentschlossen. Aber feststeht, ja. Megatrend.
Ja, also du sagst ja auch immer, ja, man TikTok-Videos machen muss, um sie überhaupt auf eine Longform aufmerksam zu machen. Und so werde ich auch auf die meisten Podcasts, die ich dann höre, aufmerksam. Also ich finde es ja unglaublich schwierig, auf den Podcast-Plattformen nach irgendwas Interessantem zu suchen. Meistens stolper ich da tatsächlich zufällig drauf, weil die irgendwo anders ein Content-Stückchen haben und ich dann auf den Creator aufmerksam werde. Und dann steht da nicht, ja, ich habe auch einen OnlyFans, sondern da steht, ja, ich habe auch einen Podcast. Und dann finde ich den Podcast. Also das finde ich dann sehr sinnvoll, diesen Weg. Ja, schließen wir das Thema doch ab und kommen zum nächsten Thema. Verwandtes Thema, wir haben es ja gerade schon angeschnitten, YouTube. Also ich war ja wirklich erstaunt, dass auf YouTube pro Minute, ja, pro Minute 500 Stunden Videomaterial hochgeladen werden. Also das heißt, das sind 3 Wochen ununterbrochen Content pro Minute. So, was ist das für Content? Wird YouTube oder werden YouTuber bald die großen Medienhäuser sind? Wie sieht's aus?
Genau, ich glaube, das Gesamtphänomen YouTube, das wäre natürlich auch wieder so eine eigene Folge für sich. Aber was man halt gerade sieht, ist, dass natürlich gerade die großen YouTuber halt einfach immer krasser werden und immer krasseren Content machen, weil die auch einfach sehr, sehr viel Geld haben. Ja. Die haben ja mittlerweile, ne, was halt so früher angefangen hat, als irgendwie so ein Vlogger in seinem Schlafzimmer oder in ihrem Schlafzimmer, sind jetzt ja zum Teil so riesige Companies, die halt Venture Capital Funding bekommen oder wie jetzt auch natürlich so ein Mr. Beast. Und Mr. Beast hat jetzt ja diese Beast Games auf Amazon Prime Video gelauncht. Also Beast Games, so ähnlich wie halt so ein bisschen so, ne, also einfach wie so eine krasse Game Show irgendwie mit 5 Millionen Dollar als Preisgeld. Amazon Prime Video hat dem 100 Millionen gegeben dafür, dass er halt das für die macht, weil natürlich Mr. Beast, der Name natürlich irgendwie zieht als größter YouTuber der Welt. Und weil er natürlich halt auch diese Formate so produzieren kann. Ob sich es am Ende für Amazon Prime Video lohnt, weiß ich nicht. Aber für die sind halt 100 Millionen, ehrlich gesagt, jetzt auch nicht so viel. Aber das heißt, die großen YouTuber sind jetzt halt echt wie so Medien-Companies. Weil in der Vergangenheit hört sich mal so komisch an, normalerweise wird ja Amazon Prime Video sagen, hey, lass uns doch mal irgendwie Content einkaufen von Filmstudio X, von Warner Brothers meinetwegen. Ja, lass uns doch mal Harry Potter lizenzieren. Oder lass uns doch jetzt mal irgendwie von der Produktionsfirma X jetzt mal in Auftrag geben, irgendeine Dating-Show. Und jetzt sagen sie eben, okay, lass doch mal von diesem Creator, Mr. Beast, jetzt eben so eine Serie kaufen für 100 Millionen, was irgendwie voll krass ist. Einer der großen YouTube-Trends wird ja auch sein, dass die Videos immer auch cinematischer werden, so dass du sie jetzt eigentlich auch auf Netflix oder auf Prime Video dann eben auch senden könntest, ja. Das heißt einfach so ein bisschen, ne, und das sehen wir ja auch viel bei so Dokumentationen, also bei so Food-Shows, ja. Also ich schaue ja super gerne so Food-Shows an auf Netflix, die sind ja auch immer gut produziert, aber die sind jetzt auch nicht mega teuer zu produzieren, aber das heißt, wenn so ein normaler YouTuber jetzt halt sagt, okay, ich filme jetzt mein Food-Video, jetzt nicht nur in meiner Küche, sondern mache das vielleicht in unterschiedlichen Locations, mache ein bisschen mehr Storytelling dazu, fahre jetzt vielleicht auch nach Vietnam, um zu zeigen, wie dort irgendwie die vietnamesische Küche zubereitet wird und so weiter, dann ist es ja eigentlich schon relativ ähnlich wie so eine Serie, die jetzt auch auf Netflix gezeigt wird. Aber wenn die dann vielleicht auch noch von einem richtigen Creator kommt, bringt er sozusagen seine Fangemeinde auch mit. Das heißt, ein großer Trend wird sein, dass die YouTuber immer professionellen Content machen, nicht nur damit der auf YouTube besser funktioniert, sondern dass er so gesehen auch Netflix-tauglich ist oder sogar vielleicht auch ans traditionelle TV verkauft werden kann oder vielleicht sogar irgendwann im Kino läuft.
Ja, das ist ja echt Wahnsinn. Also was die teilweise produzieren, ich bin da immer total, ja, baff, was zum Beispiel so ein Julian Bam produziert. Also das ist so kreativ, das ist aber auch vom Maskenbuilding, von der Regie, von der Kameraführung, von alles, das ist hochprofessionell. Und in der Art und Weise könnte ich mir das nicht mal vorstellen, dass das irgendein Medienhaus oder irgendein Studio produziert, weil es halt einfach so kreativ ist und so anders. Das würde sich so ein Medienhaus wahrscheinlich überhaupt nicht trauen oder würde es in der Art überhaupt nicht produzieren. Und das finde ich halt schon echt toll, dass hier dann auch so die Ursprungsidee Broadcast Yourself, ja, von YouTube auch bedient wird, die Sachen immer besser werden und die Leute da auch Geld verdienen. Das finde ich total gut. Da können Leute wirklich kreativ werden und ihre eigenen Ideen entwickeln und kriegen sozusagen direkt, ja, Kontakt mit ihren Kunden, mit dem Publikum. Man kriegt Feedback, man bekommt direkt Likes, Kommentare und so weiter. Und diese Interaktion, die finde ich einfach toll. Bin riesengroßer YouTube-Fan. Kommen wir zum nächsten Thema. Da sind wir auch immer noch beim Thema Film. Wir haben es gerade angesprochen. Netflix. Netflix war ja am Anfang wirklich nur so ein Streaming-Dienst für ja Shows, die es schon gab oder Filme. Das hat sich dann ein bisschen gewandelt, als dann so richtig krasse eigene Netflix-Produktionen kamen, die ja auch sehr erfolgreich waren, teils, teils. Dann hat Netflix so ein bisschen nachgelassen, hatte ich den Eindruck, war so ein bisschen in der Krise. Und jetzt wollen sie im Sportgeschäft mitmischen. Also sehen wir bald die Fußball-WM und andere große Sportevents auf Netflix statt auf ARD und ZDF?
Also Netflix prinzipiell ist unglaublich dominant jetzt. Also ich glaube, die Market Cap von Netflix ist jetzt irgendwie bei, weiß nicht, 300 oder 400 Milliarden Dollar. Also sie sind mehr wert als alle Mediencompanies zusammen, glaube ich. Also sie sind mehr wert als jetzt irgendwie Disney und Warner Brothers und so weiter und so zusammen. Also es ist richtig krass. Und damit haben sie natürlich auch ganz viel Kapital, um sich halt den besten Content selber zu bauen oder eben auch einzukaufen. Ja. Und jetzt haben sie eben sehr viel mit Sport experimentiert. Und der Hintergrund ist da, dass Sport ja so ein Thema ist, was live stattfindet. Die Leute, die es cool finden, wollen es halt unbedingt gucken und deshalb abonnieren die dann vielleicht auch Netflix. Ja. Und gleichzeitig hat ja Netflix ja nicht nur das Abo, sondern ja auch noch das ganze Thema werbefinanzierte sozusagen Subscriptions, dass du entweder ja irgendwie weniger zahlst irgendwie und dafür Werbung gucken willst. Und für Netflix ist es am Ende vielleicht sogar profitabler, sozusagen dir Netflix nicht für 20 Euro oder keine Ahnung, was es gerade kostet, aber sagen wir mal, statt irgendwie 15 Euro im Monat ohne Werbung, ist vielleicht sogar besser, das für 8 Dollar im Monat zu verkaufen, eben mit Werbung, weil die Werbung einfach pro User eben noch mehr einbringt. Und da ist natürlich Sport eben perfekt, weil du dann natürlich immer sowas wie Halbzeitpausen und so weiter und so fort. Und da haben sie im letzten Jahr ja schon viel experimentiert mit irgendwie, aus meiner Sicht jetzt keine, also ich schaue eh kein Boxen, ja, aber die Boxkämpfer auch noch irgendwie mit so abgehalfterten Stars wie Mike Tyson gegen Influencer wie Jake Paul. Also sportlich mit überhaupt keinem Wert, aber wahnsinnig hohe Einschaltquoten. Dann haben sie jetzt Wrestling quasi für sich gewonnen. Also Wrestling läuft jetzt eben bei Netflix, also WWE. Und sie haben jetzt auch die Football-Spiele, die NFL-Spiele über Weihnachten halt gehabt, was halt auch total krass war. Auf der einen Seite hört sich es irgendwie krass an zu sagen, wow, dass Netflix sich diese Rechte sichern kann. Auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, dass halt sowas wie Wrestling halt früher halt im deutschen TV auf irgendwelchen Nischensendern lief. Ja? Das heißt, die Rechte sind jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Oder selbst so Sportrechte, da wird jetzt gerade drüber diskutiert, ob jetzt vielleicht sogar die Fußball-WM irgendwann auf Netflix läuft. Dann denkt man so, boah krass, wie kann es sein, dass die Fußball-WM auf Netflix laufen kann? Und dann sage ich, ja okay, ganz ehrlich, die Fußball-WM, die läuft halt auf ARD und ZDF. Ja? Also Netflix hat definitiv mehr Geld als ARD und ZDF, um sich halt solche Rechte zu kaufen. Also natürlich kann Netflix die sich kaufen, wenn sie eben Lust drauf haben. Und im Zweifelsfall haben da auch viel mehr Leute, also Netflix, also ich schaue bestimmt auf der Netflix als jetzt in die ARD und ZDF, ja?
Definitiv,
oder auch,
ja.
Oder auch weltweit, ja? Wenn du jetzt zum Beispiel die NFL bist und sagst, okay, ich möchte meine Footballspiele jetzt irgendwie im Ausland zeigen, dann haben natürlich halt irgendwie schon hunderte Millionen auf der Welt irgendwie Netflix. Da macht es ja mehr Sinn, das zu machen, als jetzt zu sagen, ich kooperiere mit dem portugiesischen TV-Sender, um dort meine NFL-Spiele zu zeigen. Das heißt, eigentlich jeder, der Content produziert, hat eigentlich einen Anreiz, seine Inhalte auf Netflix zu bringen. A, weil Netflix viel Kohle zahlen kann und B, weil Netflix halt ganz viele Leute erreichen kann. Und von daher
länderübergreifend vor allen Dingen.
Ja. Ja, länderübergreifend ist halt der Wahnsinn, weil sonst hast du irgendwie 100 Fernsehsender auf der Welt, aber du hast irgendwie einen Netflix. Und von daher haben die einfach ein Riesenpotenzial, was das Thema Sport oder eigentlich alle Arten von Entertainment angeht.
So wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, wäre es in meinem Interesse als NFL-Medienmensch, ich nur mit einem Netflix-Typ unterhalten zu müssen, wie mit 100 Fernsehsendern weltweit, dann wäre mein Job ja quasi damit dann schon totgeschlagen und würde viel Arbeit sparen, auf jeden Fall. Aber hier nochmal eine kurze Aktienfrage. Erinnere ich mich falsch, dass da irgendwie mal der Kurs relativ schlecht stand und jetzt wieder besser? Was sagt denn der Kurs momentan, der Netflix-Kurs?
Was sagt er denn? Also im letzten Jahr Netflix 81% im Plus, also fast verdoppelt. Mhm. Und über die letzten 2 Jahre fast verdreifacht. Sicherlich gab es mal irgendwelche Phasen, also jetzt zum Beispiel auch im Jahr 2023 noch, ne? Da stand die Aktie mal irgendwie auf 440 Dollar, Sommer 2023. Und dann gingen sie dann eben auch mal runter auf $360. Das war so der letzte größere Dip. Das heißt, wie bei vielen von diesen Tech-Aktien ist es halt so, dass natürlich haben die zwischendurch mal eine 20-30% Korrektur drin. Dann gibt es vielleicht auch zwischendurch mal Phasen, wo man dann vielleicht sagt, ja, ist der Content vielleicht gerade nicht so gut oder gibt es irgendwie viel Konkurrenz irgendwie durch Disney Plus und so. Und vielleicht hat man gerade zu der Zeit gedacht, als die anderen Streaming-Dienste gestartet sind. Netflix hatte halt den First-Mover-Advantage, aber jetzt, wo irgendwie vielleicht Disney ihre Inhalte abziehen und auf Disney Plus irgendwie stellen oder Warner Brothers ihren eigenen Streaming-Dienst starten, gucken die Leute vielleicht nicht mehr so viel Netflix. Aber tatsächlich war es dann so, dass ja viele Streamer dann auch aufgegeben haben, weil sie es einfach nicht so gut können wie Netflix, also sich vielleicht für die nicht gelohnt hat. Und Netflix halt parallel immer stärker gewachsen ist, vielleicht auch gesagt hat, okay, wenn wir halt nicht mehr so viel Content kaufen können von anderen, dann machen wir einfach immer noch mehr besseren Content oder setzen jetzt auch auf andere Themen, anstatt auf Disney-Filme, meinetwegen auf NFL oder so. Und im Endeffekt, genau, wie gesagt, ist die Company, glaube ich, jetzt doppelt so viel wert wie Disney. Genau, hatte zwar zwischendurch auch mal so kleinere Dips drin, aber letztendlich hat sich die Aktie in den letzten 2 Jahren auch fast verdreifacht.
Wow, okay, also es hätte sich auch gelohnt, da rein zu investieren auf jeden Fall. Gut, Netflix bleibt auf dem Schirm. So, dann nähern wir uns auch schon dem Ende unserer heutigen sehr langen Folge, die aber wirklich Spaß gemacht hat und man hat ja trotzdem nicht das Gefühl, dass man jetzt ewig lange auf einem Thema verweilt ist. Unser letztes Thema ist Longevity. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das war immer so ein Wort, wo ich dann so, okay, Longevity. Wir reden hier quasi über das Thema Altern, lange leben, gut altern. Manche Leute wollen zum Beispiel niemals sterben. Ich habe gestern eine Netflix-Doku geschaut über einen gewissen Brian Johnson, ein Multimillionär, der versucht, für immer zu leben. Don't die ist sein Motto und der schmeißt unglaublich viel Geld in diese ganze Langlebigkeitswissenschaft hinein. Warum ist das jetzt ein Megatrend 2025?
Es ist ja klar, dass wir ja alle immer älter werden, was ja auch eine gute Sache ist. Viele von uns werden dann vielleicht ja 80, 90, 100 Jahre alt. Aber wir wollen ja sozusagen nicht nur Quantität haben, sondern auch Qualität. Also wollen ja nicht nur die Lebenserwartung verlängern, sondern auch die Lebensqualität. Und da kommt das ganze Thema Longevity ins Spiel. Und ich bin jetzt auch kein Experte und ich glaube, Longevity ist jetzt auch nicht so ganz klar definiert. Für mich ist es jetzt erstmal so ein Sammelbegriff aus verschiedenen, ich sag mal, Technologien und Produkten und Forschung, die sich halt alle damit beschäftigen, irgendwie, dass du gesünder und länger leben kannst. Und das können dann eben Fitness-Apps sein, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Ernährungs-Apps zum Beispiel. Das können verschiedene Gadgets sein, wie jetzt zum Beispiel diese Fitness-Tracker, Whoop-Bänder, Aura-Rings. Das könnte aber auch sowas sein im Bereich Schlafen. Ja, da gibt's ja irgendwie solche Betten wie 8Sleep, die irgendwie deinen Schlaf tracken können und die Temperatur für dich regulieren oder vielleicht auch deine Lage irgendwie automatisch optimieren und deine Matratze sozusagen irgendwie automatisch sozusagen zurecht schieben, damit du immer in der richtigen Lage bist zum Beispiel. Dann gibt es ja die ganzen Themen wie Supplements, dass du sagst, okay, hier sind irgendwelche Vitamine, hier sind irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Da gibt es natürlich auch noch so richtige Medizinprodukte, wie jetzt zum Beispiel Ozempic, um irgendwie abzunehmen oder was ja auch Diabetiker nehmen. Da gibt es natürlich ganz viel Health-Content. Du bist ja auch ein großer Fan, glaube ich, auch von Huberman, dem Stanford-Professor, mit seinem 3-Stunden-Podcast immer, wo es darum geht, wie du am besten schlafen kannst. Und dieser Brian Johnson ist ja auch so ein Rising Star in dieser Szene. Und das Spannende an diesem ganzen Longevity oder, sag mal, Health-Content ist ja auch immer, dass du nicht so genau weißt, okay, wer davon ist irgendwie so ein Snake-Oil-Salesman, der einfach nur seine eigenen Supplements oder seine Kurse irgendwie verkaufen möchte und wo steckt eben so die richtige Wissenschaft eben so dahinter. Vieles ist ja auch immer so Pseudo-Wissenschaft, auch andere Leute, die in dem Bereich unterwegs sind, so, keine Ahnung, so ein Tim Ferriss hat da ja auch immer Content dazu gemacht, so ein Peter Attia ist ja auch recht bekannt, da gibt es ja ganz viele Health-Gurus, die auch mittlerweile auch schon wieder enttarnt worden sind sozusagen als Snake-Oil-Salesman. Also ich glaube, das Thema ist schon irgendwie kontrovers, weil du bei vielen Sachen wie Ernährung oder Eisbaden und Supplements nie so genau weißt, was es halt tatsächlich bringt. Das ist ein Riesenthema, wo es auch sehr viel seriöse Produkte geben wird und deshalb auch auf jeden Fall so ein Megatrend, nicht nur für 2025, sondern auch für die Zukunft. Also Health im Kontext mit Longevity.
Ja, was ich in dieser Doku ein bisschen gruselig fand, diese Brian Johnson Doku, ist, dass das dann auch in Bereiche ging, wie jetzt zum Beispiel Genmanipulation, und zwar nicht irgendwo vor der Befruchtung oder bei der Befruchtung, sondern an ihm selbst, also am lebenden Menschen. Ich habe das nicht genau verstanden, aber der ist da auf irgendeine Insel bei Honduras geflogen, wo es keine richtigen Regularien oder wo die Regularien irgendwie anders sind. Und da konnte man irgendwelche Experimente durchführen oder auch eine Maßnahme anbieten, wo man in seine Genstruktur eingegriffen hat, was dann, was weiß ich, vielleicht dazu führt, dass ihm ein Horn wächst oder nein, das nicht, aber man weiß ja nie, was passiert, wenn du irgendwelche Gensequenzen irgendwo reinschleust. Ja, das ist ja wie ein Stückchen Code, den du dann in ein bestehendes Programm reinhackst. Also da bin ich mal gespannt, was da alles passiert. Ein Trend, der ja jetzt momentan auch viral geht, ist tatsächlich das krass gute Aussehen von vielen Stars jetzt momentan, die anscheinend rückwärts altern, wie man jetzt gerade sagt. Ja, Christina Aguilera ganz vorne dran, Lindsay Lohan, das sind die beiden, die ständig irgendwie zitiert werden oder wo man ständig Bilder sieht. Und das ist ja richtig, richtig krass. Also da ist ja wirklich nicht klar, was da gemacht wird. Das geht, glaube ich, weit über die normalen gängigen OPs hinaus. Und da wird ja jetzt gerade immer viel herumspekuliert, was da getan wird. Ist es Ozempic? Ist es irgendeine Hormonbehandlung? Ist es irgendeine Plasmabehandlung, die dieser Brian Johnson übrigens auch gemacht hat? Wie verjüngt man sich? Also ich glaube, das sind auch alles Themen, die hier jetzt mit reinspielen. Was natürlich auch wieder bedeutet, dass reiche Menschen sich sowas natürlich viel, viel eher leisten können als der Normalbürger.
Also definitiv, also wenn du, also A, wenn du Schauspieler, Schauspielerin, Influencer und so weiter bist, dann ist sozusagen dein Aussehen ja dein Kapital. Deshalb lohnt es sich natürlich auch, da zu investieren. Das heißt, du musst erstmal gut aussehen, um überhaupt Geld zu verdienen. Deshalb ja auch ganz viele Schönheits-OPs, also auch in Korea oder in den USA natürlich eben ganz viel. Beziehungsweise wenn du dann schon reich bist, dann gibst du vielleicht auch einfach viel Geld aus, um dich sozusagen gesund zu halten. Also dieser Brian Johnson, das ist natürlich ein bisschen so extrovertiert, würde ich mal sagen. Aber auch ein LeBron James zum Beispiel, ne, der Basketballer, der gibt ja schon seit Ewigkeiten $1 Million im Jahr aus für die besten, für einen eigenen Koch, für die beste Ernährung, für Masseure, Therapeuten, Kältekammer und so weiter und so fort. Gerade, ne, also manche Leute, ne, für manche Leute ist ja quasi der Körper das Kapital. Aber auch wenn du jetzt, sag mal, normaler, sag mal, Nicht-Sportler oder so bist, wenn du so ein Milliardär bist, dann hast du ja eh schon alles erreicht, das materiell. Und das ist natürlich halt sozusagen gesund sein oder ewig zu leben, halt so der ultimative Flex, ja. Du möchtest ja irgendwie kein alter Tatterkreis sein, der halt auf seiner Kohle rumsitzt, sondern wie so ein Jeff Bezos, jetzt vielleicht auch mit irgendwie, keine Ahnung, über 50, noch ganz gut im Schuss sein. Oder so ein Mark Zuckerberg, der ja auch vom Nerd jetzt auch so zu so einem ziemlich fitten Typen oder so geworden ist. Das heißt, da gibt es eben viele Leute, die da eben rein investieren. Ich glaube, Longevity finde ich deshalb spannend, weil es A, Megatrend, B, zu Anfang des Jahres, wo man sich ja immer die ganzen Vorsätze macht, ist man natürlich nochmal besonders empfänglich für alle Arten, so für Healthy Living und so, und hoffentlich hält es dann auch so ein bisschen an. Finde ich super spannend. Das Gute ist, aus meiner Sicht, ist ja, das kann man sich irgendwie alles anhören, finde ich auch mega spannend. Aber am Ende ist es so, bevor du mit Eigenbluttherapie anfängst und Hormonbehandlung und so weiter, kannst du auch einfach mal dafür sorgen, dass du genug schläfst,
besser schleifst, ja.
2 Liter Wasser am Tag trinkst, weniger dein Handy benutzt und weniger Zucker isst. Ja, diese 3 Sachen sind ja schon extrem schwierig umzusetzen. Und ich glaube, allein wenn du das machst, hast du wahrscheinlich schon 80% für deine Gesundheit getan und vielleicht so deine, keine Ahnung, 10.000 Schritte gehen. Und dann kannst du halt immer noch mit deiner Eigenbluttherapie irgendwie beginnen.
Eat your greens, einfach die Veggies essen.
Mit diesen Basics kannst du mal beginnen, bevor man über diese krassen Longevity-Sachen irgendwie nachdenkt. Aber definitiv ein super spannendes Thema. Und ich glaube, da werden wir das ein oder andere Thema auch nochmal beleuchten, auch im Podcast, weil ich natürlich auch Healthy Living spannend finde, du natürlich auch. Und es da natürlich auch ganz spannende Sachen gibt, die jetzt vielleicht auch über das rein, ich sag mal, physische hinausgehen, sondern halt auch so in Richtung, was nicht so Dopamin oder sowas gehen. Das heißt, so ein bisschen das Zusammenspiel zwischen physischen Sachen, aber auch sozusagen der Chemie in deinem Gehirn, wie eben bestimmte Hormone, eben auch unsere Motivation dann eben auch beeinflussen können, unseren Energielevel. Oder was ich auch faszinierend finde, ist, dass ja viele Eigenschaften, positiv wie negativ, die man mit Menschen assoziiert, einfach halt irgendwie hormonell bedingt sind, für die du gar nichts kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, die Person ist ja voll energiegeladen, die kann sich ja voll gut konzentrieren, die ist ja voll geduldig, oder andersrum zu sagen, hey, die Person ist ja irgendwie voll aufbrausend, emotional, ungeduldig, kann sich nicht konzentrieren. Jetzt kannst du sagen, ja, das sind irgendwie super tolle oder schlechte Charaktereigenschaften. Oder du kannst auch einfach sagen, hey, die haben halt unterschiedliche Levels an, Dopamin, Serotonin und so weiter.
Ja, also tatsächlich war damals in meinem Psychologiestudium Biopsychologie mein Lieblingsfach, weil das super, super spannend ist, wie viel dein persönliches Erleben oder auch die Wahrnehmung von dir selbst, ja, davon abhängt, was das biochemische Vorgehen in deinem Körper ist. Und das kann man relativ gut beeinflussen. Du hast ja auch schon erwähnt, also viele Dinge sind eigentlich selbsterklärend und gar nicht so schwierig. Genug schlafen, genug bewegen, kein Müll essen. Also es reicht eigentlich schon, um seinen Hormonspiegel und seine Biochemie einigermaßen im Lot zu halten. Also da bin ich voll dabei, dass wir auch mal die ein oder andere Challenge machen und darüber im Podcast berichten.
Genau, und auch da wieder vielleicht auch als Content-Tipp, dass es diesen Huberman, Andrew Huberman gibt. Das war mir irgendwie schon lange klar. Aber den habe ich auch nur sozusagen da so in diesem
Sag ich dir Kosmos schon seit zwei gesehen. Jahren, genau.
Das war für mich einer von diesen 100 Typen, ja, die halt diesen Health-Content dazu machen. Da hast du es mir irgendwie echt mehrmals empfohlen. Und da habe ich auch letztens in den Ferien einiges an Content von ihm gehört und finde es eben sehr gut, weil er eben viele Sachen halt wissenschaftlicher und ein bisschen seriöser erklärt als halt viele von diesen Snake-Oil-Salesmen. Und auf der anderen Seite ja vielleicht auch manche Sachen, die so in der gängigen Selbsthilfeliteratur immer mal wieder erwähnt werden, sowas wie Happiness, dann versucht auch so ein bisschen biologisch zu erklären, okay, was für Hormone sorgen denn dafür, dass wir uns irgendwie glücklich fühlen? Und gibt es irgendwas, was wir dafür tun können? Ganz banal, Sonne, ja.
Licht, ja.
Sonneneinwirkung, Licht und Sonne, dass wir uns einfach glücklicher fühlen und vielleicht auch so ein Stück weit unser Glück auch selber manipulieren können. Aber nicht nur durch irgendwie so Zen und irgendwie Meditation oder sowas, ja, sondern auch tatsächlich einfach durch so
rausgehen.
Physische Dinge,
aufstehen, rausgehen,
können, ja?
Genau. Ja. Ich glaube, ich bestelle mir gleich später mal, da es ja jetzt gerade mitten im Winter ist, so eine Tageslichtlampe fürs Bad, dass wenn ich morgens aufstehe und meine Morgenroutine mache, gleich mal so die richtige Lux-Zahl durch meine Netzhaut ins Gehirn leite. Aber ja, das können wir ja mal ausprobieren. Ich berichte dann, wie es läuft. Gut, möchtest du noch einen kurzen Rückblick über die heutige Folge machen? Die ist ja jetzt auch tatsächlich sehr lang, aber es hat wirklich auch viel Spaß gemacht, jetzt für den Auftakt 2025.
Ja, genau. Wir sind ja schon bei über 90 Minuten, aber ich glaube, das ist einfach der erste Podcast im Jahr. Immer ganz gut, um einerseits ein bisschen das letzte Jahr Revue passieren zu lassen und natürlich vor allem der Ausblick aufs neue Jahr. Und wir haben ja angefangen mit dem Recap der Super 6, die letztes Jahr grandios performt haben mit plus 63%. Das ist halt einfach krass, ne? Also wenn du halt letztes Jahr 100.000 angelegt hast, hast du jetzt 163.000.
Ganz einfach krass. So, mit nichts tun,
ja. Ja, wenn du Anfang 2023 100.000 angelegt hast, hast du jetzt 350.000.
Okay, das ist crazy, ja.
Also in zwei Jahren für eine relativ sichere Wette. Also egal, wie du es jetzt skalierst, egal ob dein Investment jetzt irgendwie 1.000 ist, 10.000, 100.000, 1 Million, wie viel auch immer. Das ist halt einfach viel, was dann irgendwann dazukommt. Das heißt, die haben sehr gut performt, die Super 6. Ich glaube auch in diesem Jahr an die Super 6. Also bei der Frage, was ist das neue Nvidia, würde ich sagen, Nvidia ist das neue Nvidia. Vielleicht nicht mit einer Verdreifachung dieses Jahr, aber ich denke, ja, 30-50% sind da hoffentlich drin und für die anderen eben auch. Und dann haben wir über unsere 11 Megatrends gesprochen. Ich hätte auch super leicht auf 20 kommen können. Aber wir haben über KI-Videos gesprochen, über KI-Agenten, über die Notwendigkeit des KI-Upskillings, über Robotaxis wie Waymo, die immer mehr Mainstream werden. Wir haben über Robotics gesprochen, Verteidigung auch als ein Trend, der ja vielleicht ja nicht so Mainstream ist, aber jetzt halt immer relevanter wird. Die große Frage, Atomkraft, ja oder nein? Und wenn ja, wie viele? Dann das ganze Thema Podcasts, es werden immer mehr, sie werden immer relevanter. Ganz, ganz wenige werden damit extrem viel Geld verdienen können. Dann haben wir über YouTuber gesprochen, die nicht nur auf YouTube relevant werden, sondern ihre Formate jetzt auch auf Netflix und auf Prime Video bringen wollen, wie ein Mr. Beast. Wir haben über Netflix gesprochen, die jetzt eben bald das Medienmonopol an sich reißen wollen, indem sie auch noch den Live-Sport auf die Plattform bringen. Und ein großer Megatrend, auch gerade zum neuen Jahr natürlich immer spannend, Longevity und alles rund ums Thema Gesundheit. Und da werden wir sicherlich in all diese Themen im Laufe des Jahres immer wieder reinschauen, einerseits Deep Dive zu machen und weil es natürlich auch wieder immer neue Entwicklungen geben wird, natürlich auch gerade im Bereich künstliche Intelligenz Und wir wollen natürlich mit unserem Podcast einerseits diese Themen inhaltlich verstehen, aber dann vielleicht auch uns überlegen, okay, wie können wir davon profitieren als sozusagen Beobachter, also wir, aber auch ihr natürlich als Zuhörerinnen. Was bedeuten diese Trends für uns? Können wir vielleicht auch irgendwie in dem Bereich arbeiten? Sollen wir vielleicht in diese Branche reinwechseln? Können wir vielleicht bestimmte neue Marketingkanäle für uns nutzen im Unternehmen, um damit eben zu wachsen? Können wir irgendwelche KI-Tools nutzen, um produktiver zu werden? Oder können wir vielleicht in irgendwelche Companies oder Aktien investieren, eben auch noch mehr Geld zu verdienen? Und das ist dann hoffentlich der Value, den wir auch hoffentlich euch im neuen Jahr regelmäßig bringen können. Also euch up-to-date zu halten über die neuesten Trends. Und natürlich, dass diese Trends nicht nur nice to know sind, sondern irgendwie auch umsetzbar, entweder im Privatleben, im Arbeitsleben oder auch als Investor.
Ja, und zu guter Letzt, da wir es ja vorhin darüber hatten, dass man auf YouTube ja interagieren kann, wenn euch bestimmte Themen aus dieser Folge besonders interessieren und ihr die als nächstes im Deep Dive haben wollt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Gerne kann jeder auch 3 Themen reinschreiben. Das erleichtert uns die Contentplanung, dass wir schon wissen, was euch besonders, was ihr besonders spannend finden würdet. Und ja, dann freue ich mich schon auf die nächsten Folgen. Bis dann. Okay. Tschüss, Theo.
Genau, ciao. Und wir wünschen natürlich allen Zuhörerinnen einen super Start ins neue Jahr. Glück, Erfolg, Gesundheit und natürlich auch Rendite bei euren Investments.